Admiral, the Cylon fleet just jumped away.
They don't want to be here when that Nova shock front gets here. Neither do we.
Launch a rescue mission now.
We don't have much time before the Nova fries everything in the system.
It's gonna be a photo finish.
FTL.
Resting FTL.
Jump 3, 2, 1. Jump.
Hallo und herzlich willkommen an Bord der Bardos Kino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Mein Name ist Britt-Marie, hallo.
Wir melden uns zurück aus der sehr kurzen Sommerpause. Also ich fand die sehr kurz tatsächlich. 2 Wochen sind gar nichts. Andere machen 6, 7, 8 Wochen Urlaub und wir... Zack, schon wieder da.
Nicht nur das, wir haben ja auch deutlich längere Serienpausen auch erlebt. Also da ist das ja nichts, das ist einmal zwinkern.
Ja, ich glaube, das sind jetzt in Echtzeit damals so knapp 5 Wochen gewesen.
Selbst das ist ja nichts. Also ja. Ich meine, ich habe letztens irgendwas gesehen, wo ich noch dachte, Staffel 1, 22, Staffel 2, 24, Staffel 3, 26, da liegen immer 2 Jahre dazwischen, da wirst du ja warnen.
Wir haben aber noch einen Autorenstreik upcoming tatsächlich hier.
Ah, okay.
Tatsächlich so ein bisschen hier so die zackige Erscheinungsweise von Battlestar Galactica unterbrechen wird. Dazu hat auch Ron Moore eine dezidierte, sehr kritische Meinung, die tragen wir davor, wenn es soweit ist, aber genau nach Staffel 3 schon mal hier so ein kleiner Vorausblick, gab es ja einen abendfüllenden Fernsehfilm, ein Special quasi, ein Prequel, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist, so Pi mal Daumen in 8, 9 Wochen. Und dann hat es dann doch ein bisschen länger gedauert, bis Staffel 4 kam, einfach wegen des Autorenstreiks. Ja. Weil man wollte, glaube ich, keine verkürzte Staffel machen, wie es 2008 dann eben viele Serien gemacht haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel dran, dass ich glaube, die 3. Staffel von Lost, die auch Pi mal Daumen in der Ecke rauskam, dann plötzlich nur noch halb so lang war, weil dann einfach gesagt haben, okay, wir konnten 3, 4, 5 Monate lang nicht produzieren. Gott, wird schon wieder super nerdig. Wir müssen mal aufhören mit dem Rumnerden. Ist ein bisschen eskaliert in den letzten Folgen.
Gut, dann erzähl mir doch, wer das Buch geschrieben hat zu Rapture. Das ist nämlich der englische Titel. Der deutsche Titel ist die Supernova, nicht wahr?
Ja, die Supernova Rapture im Original. Versendet am 21. Januar 2007. Wir sind im neuen Jahr angekommen. Also 2007, neu, frisch damals. Buch von David Weddle und Bradley Thompson, die beiden Drehbuchautoren, die wir schon häufiger hier gesehen haben. Und Regie wiederum auch so ein altes Workhorse von Battlestar der ersten Stunde, Michael Reimer. Wir haben ein bisschen Housekeeping, habe ich mir notiert, wobei ich mir nicht sicher bin beim ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Deswegen gleich auch Frage an dich. Haben wir eigentlich so richtig klar gemacht, dass der Hybrid eindeutig sagt, also an Bord der Baystar im Tempel der 5 würden die Gesichter der 5 offenbart, aber nur dem Chosen One? Weil ich glaube, wir haben über die Szene gesprochen, aber ich bin mir nicht so richtig sicher, wie genau.
Also mir war das nicht klar. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, wie viel ich einfach trotz des Vorbereitens auf dem Podcast irgendwie überhöre, übersehe, vergesse auch.
Ja.
Mir war das so explizit nicht klar. Aber gut, dass du es nochmal sagst, weil das spielt ja heute eine Rolle.
Ja.
Aber deswegen war das heute auch für mich echt eine Überraschung. Ich so, what? Warte, was?
Auch die Vorbereitung, Stichwort Eskalation, sind meinerseits ein bisschen eskaliert, weil ich habe 3 Folgen jetzt in Vorbereitung geguckt. Also nicht 3 Folgen, 2 Folgen, aber insgesamt 3 Mal. Ich habe nämlich auch nochmal Downloaded geguckt aus der 2. Staffel, die aka die Episode, in der Baby Hera geboren wird. Einfach um nur zu gucken, wie damals Informationslage ist, weil ich war mir rückblickend auch nicht mehr ganz so sicher, was weiß der eigentlich davon. Und ich habe das nochmal genau aufgedröselt und wie gesagt, mir das in Gänze anguckt, Notizen gemacht. Nein, Admiral Adama wusste offenbar nichts vom Überleben von Baby Hera, aber wie vermutet, hat man sich da in der entsprechenden Folge, also Downloaded, beziehungsweise in Deutschland Download, in der 2. Staffel so ein paar Möglichkeiten offen gelassen. Der finale Plan, so von wegen, wir verstecken das Baby bei einer Ziehmutter, bei einer Adoptivmutter, der wird nur mit Dr. Cottle und Tori, also der Assistentin von Rosalind, besprochen, die beide auf die Suche nach der Adoptivmutter geschickt werden. Warum es eben, glaube ich, auch für uns nicht ganz trennscharf war, ist, dass wir nur eine Szene zuvor eben Rosalind bei Beratung mit Balta, Adama und Ty zum Umgang mit der Situation, also mit der Hera-Situation sehen. Das bleibt aber komplett ergebnislos. Und das suggerierte irgendwie so, ja, es wurde dann tatsächlich vielleicht off-camera entschieden, mach das doch mal mit dem Baby. Aber wurde es anscheinend nicht.
Ich hatte das nämlich so verstanden, dass die wissen, dass das Baby lebt, aber alles andere nicht.
Ja, nee, die wissen
okay,
gar nichts.
Okay, aber das war wahrscheinlich eben, weil diese Beratungsszene davor war. Ja. Das war aber auch verwirrend.
Es gibt dann eben zwei Szenen mit Doc Cottle, in denen er beide so, in beiden Szenen sagt er so Stirnrunzeln, ich weiß nicht und keiner weiß davon und das muss ja wirklich, das muss super geheim bleiben. Aber er meint das tatsächlich wortwörtlich. Es weiß anscheinend niemand außer der anwesenden Rosalind und ihrer Assistentin davon. Also, wir müssen das wörtlich nehmen. Doc Cottle ist zermürbt. Ja.
Hut ab, dass du dir da nochmal die Mühe gemacht hast, zurückzukommen. Ja. Sehr schön.
Und wir hatten kurz zum Ende der letzten Episode über den Titel Rapture gerätselt. Ich glaube, so eine richtig deutsche Entsprechung gibt es dafür nicht. Zu Deutsch wäre das eine wortwörtliche Übersetzung Entrückung. Also die Reise des menschlichen Körpers in einem christlich-religiösen Kontext in den Himmel oder jenseitigen Ort. Im englischen Sprachgebrauch ist das einfach doch ein viel stärker aufgeladenes Wort, quasi als Sinnbild der Heimkehr der Christen, tot wie lebendig ins Himmelreich am Tag des jüngsten Gerichts, am Tag des Endes der Welt quasi, am Tag der Supernova, wenn du so willst. Und Rapture ist damit einfach gleichbedeutend so als vielleicht auch ähnlich aufgeladen wie Judgment Day, ne, der Tag des jüngsten Gerichts.
Ja, genau. Wobei halt Rapture wahrscheinlich im Positiven, weil du ja, oder? Denke ich mal, du steigst ja auf in den Himmel.
Ja, schon, ne? So viel, sehr viel geradliniger klingt Supernova im Deutschen, denn die passiert ja auch und ich finde das ja ganz gut, dass hier uns hier der Titel auch, der deutschsprachige, dass er keine Fragen offen lässt.
Ja, mit der Drückung haben wir ja letztes Mal schon gesagt, hätte glaube ich auch keiner was anfangen können.
Ja.
Also beziehungsweise nicht so viele oder nicht so vielen wäre diese ganze mehrschichtig aufgeladene Deutung klar gewesen, glaube ich.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich so happy wäre mit dem englischsprachigen Titel. Ich finde Rapture sehr einfach, ich weiß nicht, davon habe ich ein sehr, sehr konkretes Bild einfach von dem, was damit gemeint ist, wenn ich das in einem englischsprachigen Kontext, also in der Literatur oder in einem filmischen Werk höre. Und das ist für mich auch schon wieder so zu bodenständig, ist falsch, weil es ist ja alles andere als bodenständig.
Zu überladen vielleicht, also dass das schon so wahnsinnig viel
voraussagt.
Genau, es ist
vorbelastet quasi, ja. Und ja, ich finde, ich weiß, ich möchte mich immer gar nicht so irdisch fühlen, wenn ich Battlestar Galactica gucke die ganze Zeit. Ja.
Aber es impliziert natürlich jetzt auch schon, wir haben ja schon darüber geredet, dass gerade auch im Battlestar ja die Beschäftigung mit Religion, Mythologie und alles, was damit zusammenhängt, ja doch sehr stark ist und auch immer mehr wird. Zumindest war das, was ich weiß oder erlebt habe jetzt auch, je mehr, also wir dem Ende der Serie entgegenkommen, also es wird immer doller sozusagen, wie man in Hessen sagt, immer doller. Naja, und das impliziert halt der Titel hier schon von vornherein. Also, dass man wieder so eine Folge kriegt, wo es schon wieder um Religion geht.
Ja.
Sozusagen. Aber das ist ja trotzdem ein wichtiger Bestandteil der Storyline an sich. Und ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn die da ein bisschen mehr Gewicht drauflegen. Ich fand aber auch, dass wir in dieser Folge, und hiermit werde ich wieder mal kurz ein wenig vorauseilen, eine gute Mischung bekommen haben aus religiös-mythologischer Interpretation, Beschäftigung, Storyline und Action.
Finde ich auch. Doch, in der Summe ist das ja eine gute Sache. Ich glaube einfach dieser Kladderadatsch aus verschiedenen Weltanschauungen, religiösen Strömungen und so. Und hier ein bisschen hier der römische Gottheit und dann griechische und da ein bisschen Christentum.
Genau.
Und da ist es manchmal so ein bisschen es ist so ein bisschen Cherrypicking. Und einerseits bin ich komplett bei Ron Moore, wenn er sagt, ja, wir haben mal Jupiter genommen, weil wir wollten nicht immer hier griechische Götter, sondern eben auch mal ein paar römische Götter aus dem Pantheon und so ein paar rauspflücken. Aber jetzt haben sie schon eben schon wieder dieses sehr, sehr christlich-religiös aufgeladene Sinnbild quasi als Episodentitel. Ich denke mir so, es ist so. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, aber das ist jetzt auch kein schwerwiegender Kritikpunkt. Einfach nur, ich denke mir nur, Supernova passt auch. Das hat mehr Platt, das hat mehr Sci-Fi, aber es ist komplett fein. Ja.
Gut.
Die Handlungsstränge, echt schwierig. Also das sind gut 40 Minuten, netto 42 Minuten ohne Previously On und es ist so viel drin. Ich hätte, glaube ich, da 6 oder 8 Handlungsstränge rausschreiben können. Ich habe es mal versucht, auf 3,5 zu fokussieren und du sagst mir einfach, wann wir einen Handlungsstrang sein lassen und zum nächsten streiten.
Gut.
Wir fangen mal an Genau, auf dem Algenplaneten brodeln weiter die Konflikte. Lee schickt Duala zur Rettung Karas, was den Konflikt zwischen ihm und Sam Enders zwischenzeitlich entschärft. Das Pokern zwischen den Zylonen und der Galaktika derweil um die Zerstörung des Tempels endet nach dem Rückzug der zylonischen Raider ohne Abschuss der Galaktika-Raketen. Lee, Sam, Tyrell, Kelly und die anderen Flottenmitglieder auf dem Algenplaneten können vor der Zerstörung des Planeten durch eine Supernova nach Kämpfen mit den zylonischen Centurions entkommen, ohne die Schriftzeichen im Tempel der Fünf identifiziert oder entschlüsselt zu haben. Duala entkommt ungefähr Pi mal Daumen zeitgleich mit der verletzten Kara in deren notdürftig reparierten Raptor. So. Ich habe das jetzt mal als Handlungsstrang benannt, aber eigentlich sind das auch schon wieder drei Handlungsstränge in einem Handlungsstrang.
Also was auf dem Planeten passiert, genau. Ja, naja, gut. Also ich meine, wir haben weiterhin die Auseinandersetzung zwischen Lee und Sam. Ja. Und Sam, der ja tatsächlich mit der Waffe bedroht wird, weil er gesagt hat, ihm ist alles scheißegal, er geht auf jeden Fall Kara hinterher, die da ja abgestürzt ist. Und diese Auseinandersetzung entschärft sich sehr schnell. Ich war sehr überrascht, dass das nicht zu eine Prügelei oder irgendwas geführt hat, nachdem diese beiden Alpha-Männchen sozusagen sich ja schon die ganze Zeit an die Gurgel wollten. Mhm. Aber tatsächlich hat ja dann, also ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass Lee tatsächlich klar genug im Kopf ist, um zu entscheiden, wenn es militärisch, taktisch besser wäre, Kara nicht zu retten, dann hätte er es gemacht. Hm. Aber er ist ja dann doch sehr schnell eingebrochen, weil ja Sam dann auch sagt, und wenn sie stirbt, dann bringe ich dich um. Und dann meinte er so, ja, ich würde dich da noch lassen und so, ja, naja, bla bla. Ja, auf jeden Fall einigen sie sich ja dann sind sie quasi vereint im gemeinsamen Ziel, Kara zu retten. Hm. Viel krasser finde ich, dass er Duala schickt, um sie zu retten. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, Duala ist diejenige, die draußen auf dem Feld sozusagen die einzige ist, die nah genug ist, damit deine Rettung sinnvoll ist. Aber tatsächlich sieht das ja so aus, als würde er problemlos seine Frau opfern für seine Geliebte.
Ja.
Vielleicht sogar auch mit dem Hintergedanken, wobei ich glaube dass nicht, dass er das hatte, aber man könnte ihm ja auch unterstellen, dass das vielleicht die einfachste Situation wäre, seine Frau loszuwerden. Weil wenn die erschossen wird bei der Rettung von Kara, dann ist die ganze Situation mit will they, won't they, on, off, whatever, ja erledigt, weil dann ist ja quasi. Und ich dachte noch so, ach, wenn du jetzt stirbst, dann kommen wir aber sauber aus der Sache raus.
Das ist tatsächlich eine komplett schlüssige Folgerung. Andererseits kennen wir ja Lee ein bisschen und der ist ja wirklich sehr, sehr regelkonform und moralisch integer und so weiter. Also das
aber
ist
dafür
ja
bricht er doch dann sehr schnell ein. Also dann merkt man doch, dass da irgendwie Gefühle im Spiel sind. Weil erst dachte er, ja, nein, das ist nicht gut und taktisch wäre das auch nicht klug und so. Und als Sam ja dann aber quasi die Daumenschrauben anlegt, dann bricht er ja doch ein. Und dann denke ich mir so, okay, das war ja mir jetzt ein bisschen zu einfach.
Es ist auch total einfach. Ich meine, ich bin einerseits froh darum, mit welchen Szenen das Ganze endet, nämlich mit denen zwischen Duala und Kara ab diesem Raptor und ihrer verbrannten Hand und dass die einfach mal beide einfach eine Dialogszene haben und auch hier auch, dass die, also Duala, Kara eine klatschen darf, fand ich sehr, sehr lustig, ehrlich gesagt. das ist cool, aber natürlich dieser Deeskalationsmoment ist ein Cop-Out sozusagen. Ich finde auch, also man lässt quasi so das Mid-Season-Finale darauf enden in dieser Patz-Situation im All, aber auch auf dem Planeten, so von wegen, was tun wir jetzt? Und dann sagt Lee, ach übrigens, stimmt ja, Duala ist da gerade unterwegs, ich kann die einfach schicken. Okay, Problem zwischenzeitlich gelöst. Denk mal, ja, das ist jetzt.
Man sieht auch, wie gefährlich das ist, weil ja der Einzige, also erstmal, sie sind nur zu zweit. What the fuck? Ich meine, das ist ja das Problem, dass die einfach zu wenig Männer haben. Also allein die Tatsache, dass sie da zu zweit sind und dann eine weitere Person retten sollen, ist schon so ein bisschen Schieflage. Ja. Aber dann sieht man ja auch einfach, wie gefährlich das ist daran, dass der Begleiter von ihr sofort gekillt wird. Kaum, dass sie irgendwie einen Haaresbreit den Kopf über die, den Wall da irgendwie heben. Und oh, was für ein Zufall, dass Duala nicht getroffen wurde. Aber ich meine, man sieht sofort, okay, super, super, schwierig. Krass ist aber auch, Duala ist ja offensichtlich auch sehr pflichtbewusst. Denn tatsächlich hätte sich's für sie ja auch angeboten, zu sagen, sie lässt Kara über die Wupper springen. Oder wenn sie sie gefunden hat, erschießt sie sie oder was auch immer. Also ich meine, es wäre so einfach gewesen, irgendwas zu drehen, sodass Kara dann eben aus dem Bild gewesen wäre. Aber nee, sie kommt da an und sie sagt jetzt zwar, mein Mann hat mich geschickt, um dich zu retten. Also mach dir nochmal klar, dass sie da eigentlich ziemlich pisst ist. Aber in erster Linie ist sie da wirklich Soldatin und gehorcht ihrem Oberbefehlshaber, in dem Fall ja Lee. Und das und man, ich habe mich auch kurz, ganz kurz gefragt, es war nur so eine Sekunde oder so, gibt sie jetzt das Schmerzmittel, überdosiert sie vielleicht oder so? Also ja, das war wirklich so. Also ich meine, es wäre doch die einfachste, also die einfachste Möglichkeit. Aber ich meine, Duala ist so,
ja,
so pflichtbewusst,
genau,
und entbehrt jeder,
ja,
jeder, also jedes Zweifels. Ja.
Ich bin schockiert.
Und deswegen, ja.
Du bist so abgezockt, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also tatsächlich erstmal diese Nummer mit so, das wäre für Lee jetzt eine einfache Möglichkeit, so seine Ehefrau loszuwerden. Und dann im nächsten Schritt so, das wäre für Duala jetzt so, so ganz einfach, so eine romantische Rivalin loszuwerden. So. Und ich dachte so, hey, wir haben doch diese Leute schon dreieinhalb Staffeln, jetzt zweieinhalb Staffeln
ich
begleitet.
Weiß, das
natürlich
nur,
machen die
ich
das
sag ja
nicht.
Doch maximal eine Sekunde.
Nein,
oder so.
Also, Gottes Willen. Das ist,
die waren ja auch alle dann sehr pflichtbewusst und haben ja alles gemacht, was sie konnten. Und es ging ja auch gut aus, Gott sei Dank. Duala, also ich fand es irgendwie interessant. Ja, Duala ist keine Pilotin, aber die wird doch wohl ein Schiff fliegen können. Und
nein,
ich meine, sie hat es ja dann auch nach Hause geschafft, wenn auch ein bisschen bumpy und so. Ah, und die Landung war vielleicht auch nicht perfekt. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass das alles, dass es ihr so schwer fiel. Oder hängt es damit zusammen, dass das halt Spezialflugzeuge sind, also wirklich ausgelegt auf.
Nein, sie ist einfach keine Pilotin, Punkt. Ne? Sie arbeitet normalerweise an Bord der Galaktika.
Ja, weil ich denke mir doch, zur militärischen Grundausbildung gehört doch bestimmt auch, dass man mal fliegt oder dass man fliegt. Also genauso wie man davon ausgeht, dass man Führerschein hat, weißt du, so
ja,
halt.
Ja, richtig.
Na, sie hat es ja nach Hause geschafft.
Offensichtlich nicht. Ich finde das ja auch sehr viel schlüssiger. Also es ist nicht so wahnsinnig gut kommuniziert, weil ja, es gibt eine Schwierigkeit, aber so richtig, glaube ich, gut kommuniziert, wie schwer das ist, wird es nicht. Das lamentiert auch Ron Moore in seinem Audiokommentar, sagte, da sind ein paar Szenen einfach auf dem Cutting Room Floor quasi, auf dem sprichwörtlichen gelandet, einfach die noch klarer gemacht haben, dass Duala einfach dieses fucking Schiff da, den Raptor, nicht fliegen kann. Umso überraschter war ich eben damals davon, als wir diese Folge hatten, als hier Balta den Raptor an Bord der infizierten Base da steuert, habe ich ja auch noch gesagt, oh, das scheint ihm relativ leicht zu fallen, dieses Ding zu steuern. Und dann sehen wir eben Duala ein paar Folgen später, die sagt, ich kann das Scheißding nicht fliegen. Also das ist so.
Aber bei Balta könnte ich mir halt vorstellen, weißt du, so Millionäre und ihre Rennautos, da könnte ich mir vorstellen, vielleicht sind wir in der Zeit dann so Millionäre und ihre Schiffchen oder so, weißt du, also vielleicht hat er ja irgendwie so 17 oder 250 sowieso, wie manche Millionäre irgendwie 300 super Autos bei sich in der Garage stehen haben, vielleicht hat er ja diverse Schiffe oder hatte irgendwie in seiner Jugend, keine Ahnung, irgendwie eine Rennvergangenheit oder whatever, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht damit zusammenhängt, aber ja, du hast schon recht, das ist natürlich ja. Und natürlich musste übrigens Caravan mal wieder hinhalten. Also ich meine, oh mein Gott, wen schicken wir in die Gefahr und wer stürzt dann auch ab? Also damit wir halt so eine Spannungssituation haben. Klar, Kara. Ich meine, sie hätten sich auch dafür entscheiden können, Duala vielleicht irgendwie in eine Krise zu bringen. Mm. Wenn sie da nur als Zweierteam unterwegs sind und einer wird erschossen, dann ist sie ja da quasi auch in der Bredouille. Aber nee, bei Duala sind wir halt emotional nicht so...
Genau, es ist schwierig. Moore redet auch in seinem Podcast-Kommentar ein bisschen darüber, so von wegen, wie sehr bringt man auch eine Hauptfigur in Gefahr, von der 99% des Publikums weiß, die wird sowieso überleben.
Ja.
Er sagte zum Beispiel auch, dass in der ersten Schnittfassung das quasi das so ein Fade-Out war zum Werbeblock, als eben Kara in ihrem Raptor sitzt und sieht eben nur, wie quasi so eine Pistole in diese Pilotenkabine reinragt. So, wer ist das wohl? Natürlich ist Duala. Aber er meinte, das wäre auch echt dämlich gewesen, so von wegen, weil du kannst niemanden verscheißen mehr zu diesem Zeitpunkt. Da kommt jetzt einfach niemand rein und erschießt die einfach. Also.
Ja, übrigens wäre es auch ein leichtes gewesen, fällt mir jetzt da gerade noch ein, apropos Pistole, für Starbuck Duala auszuschalten, weil sie hätte sie ja sowieso fast erschossen. Also es wären so viele Möglichkeiten da gewesen.
Ja, aber das ist jetzt ja doch...
Aber natürlich, die sind ja integere Charaktere, also das ist gut.
Das ist so, die Integrität wird auch sehr unterschiedlich bemessen, weil man eben gesagt, Lee ist so ein korrekter Typ, aber nur insofern, dass er eben sagt, er ist bereit, seine Ehe dran zu geben, also die aufzulösen, damit er eben mit Kara rummachen kann. Wohingegen eben Kara sagt, nee, Ehe schon gerne bitte behalten, aber wir können gerne weiter rummachen. Also da ist ja tatsächlich auch die Haltung sehr unterschiedlich. Trotzdem sind ja beide auf ihre Art und Weise integer, also sich selber gegenüber der ihre Moralvorstellung, was ich sehr lustig finde, ehrlich gesagt, weil Lee fühlt sich tatsächlich momentan, glaube ich, eher Kara verpflichtet, also so von wegen, wir können miteinander was haben, aber eben nur, wenn Duala aus dem Spiel ist und Kara sagt, nee, das ist so, wir machen das irgendwie komplett anders. Also.
Nee, also sagen wir so, es wäre lieber, wenn Duala aus dem Spiel wäre,
ja.
Aber trotzdem hat er ja keine Skrupel, mit Kara weiter rumzumachen. Es steht halt das große Fragezeichen im Raum, ob tatsächlich für Kara eher nur so ein Nebenbei-Ding ist, wie ja Sam behauptet.
Ja.
Weil er ja meinte, du bist nicht der Erste.
Ja.
Wobei man sicher bei Sam nicht sicher sein kann, wie viel davon er sagt, um quasi den, also quasi dazu, den Knopf da zu drücken, wo es weh tut, ja. Oder ob es wirklich stimmt. Aber so wie ich Kara einschätze, ist das tatsächlich so.
Ja.
Die Frage ist halt natürlich, es gibt diese vorherige Beziehung, die sie ja mit Lee hatte, deswegen wiegt es nochmal anders, aber trotzdem.
Ich glaube, das ist sich Lee auch bewusst. Ich meine, natürlich war, war das ein Treffer, so von wegen Autsch versenkt, aber ich glaube nur für einen kurzen Moment, weil du hast ja recht, letztendlich kennen die sich, ich meine, die war mit ihrem Bruder Zack verlobt, verheiratet, verlobt, liiert, wie auch immer.
Verlobt,
und die kennen sich lange, lange Jahre und der weiß ja, wie die drauf ist.
Ja. Naja, also die Geschichte ist quasi abgefrühstückt, also die kommen ja dann auch heim, alles gut.
Ja.
Dann haben wir Tyrell und die anderen, beziehungsweise Sam und Lee und so weiter spielen da ja auch eine Rolle, nämlich der Tempel soll zerstört werden.
Das ist, es ist eine Menge auf dem Eigenplanet, aber nicht alles auf dem Eigenplanet. Ich habe mal das rausgelassen, was jetzt später noch passiert aus dem Handlungsstrang, weil da spielen eben die Zulon noch eine Rolle und die sind im Moment noch gar nicht da. Ich wollte hier nur hierzu noch sagen, zu dem, was ich vorgelesen hatte, dass ich diesen Shootout mit den Centurions technisch ganz okay fand, das war eine okaye Actionsequenz, aber ehrlich gesagt, wie die da hinkommen und wie die da rauskommen, so von wegen, wir müssen hier in Deckung gehen und da kommen sie und sie nehmen diesen Weg, war so ein bisschen, es wirkte sehr herbeigeschrieben oder herbeigespielt. Ja.
Die ganze Folge war sehr herbeigeschrieben, ich meine die Tatsache allein, dass sie auf diesem Planeten sind, ausgerechnet da ist dann dieser Tempel und ausgerechnet dann kommt auch noch eine Supernova, ist in Ordnung.
Genau, das hatten wir schon letztes Mal, aber eben auch, wie sie hier von A über B nach C kommen, auch Warren Moore thematisiert das zweite Mal im Podcast und sagt, I don't care. It's just like, also er sagt auch, ja klar, könnte man jetzt die Frage stellen.
Hauptsache gutes TV. Na, man kann ja es immer noch erklären, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, man kann es ja immer noch erklären mit, ja, es ist quasi eine Prophezeiung, die sich erfüllt und das war ja
damit deswegen, bin ich fein, ehrlich gesagt.
Nein, aber ich meinte das jetzt einfach alles so, also man könnte diese ganze Zufälligkeiten, wo wir sagen, ist alles schon ein bisschen herbeigeschrieben und so, sehr viel Zufall auf einmal und so weiter, könnte man ja dann in Canon damit erklären, dass man sagt, hier erfüllt sich quasi einfach nur eine Prophezeiung und es hätte gar nicht anders erzählt werden können, diese Story, weil sie quasi in der Prophezeiung genauso vorhergesagt wurde.
Ja, also damit bin ich fein mit diesen ganzen übernatürlichen, übersinnlichen Aspekten. Was ich tatsächlich nicht so cool finde, ist, dass mir einfach die Möglichkeit fehlt, die Geografie des Orts nachzuvollziehen, die Räumlichkeit, wo bewegen die sich wann und wie treffen die genau auf diese Centurions, warum kreuzen überhaupt deren Wege? Ich meine, wie gesagt, der Planet ist groß und die Zylonen suchen selber noch nach dem Planeten.
Nach dem Tempel meinst du?
Nach dem Tempel natürlich. Suchen selber noch nach dem Tempel. Schwierig, das sind einfach klassische Anschlussfehler und manchmal kümmern die mich nicht, aber manchmal denke ich mir eben schon, hoppla, wie genau kommen später Caprica Six und Sharon wieder von der Base da runter, nachdem sie gerade die Boomer erschossen haben? Das merkt keiner, oder? Okay, das ist so, warum taucht Cavill später im Tempel auf, nachdem der zuerst...
Das habe ich mich auch, ich wollte gerade sagen, viel wichtiger oder viel rätselhafter finde ich eigentlich, warum Cavill da plötzlich steht, ja genau.
Ja gut, dazu dann gleich. Vielleicht gehen wir einfach zum nächsten Handlungsstrang.
Naja, ich wollte also eigentlich nur sagen, sie wollen den Tempel zerstören und dann wirft ja Lee auch Sam vor, weil es nicht funktioniert, dass Tyrell das ja manipuliert hat, finde ich übrigens auch sehr interessant, ja. Mhm. Wir haben ja schon über Tyrells, ich sag mal, neu entdeckte religiöse Gefühle gesprochen. Interessant, dass Lee das aber dann, dass er sofort quasi gegen seine eigenen Leute geht, dass er gar nicht auf die Idee kommt, dass vielleicht die Zylonen da irgendwie ein Händchen im Spiel gehabt haben könnten, was ja der Fall war, sondern dass er sofort gegen Tyrell geht, weil der ja natürlich auch gezögert hat, den Knopf zu drücken, den Sprengknopf.
Ja.
Aber da dachte ich auch so, das ist aber schon sehr bezeichnend. Ja,
ja.
Naja. Und dann natürlich noch, warte ganz kurz, nicht, dass wir noch was vergessen, Kämpfe, Centurio, Tempel. Nee, okay, nächster Handlungsstrang.
Wir können ja auch immer nachlegen, weil tatsächlich grätschen die auch stark ineinander. Wir kehren zurück zum Tempel. Also wir holen Tyrell da zwischenzeitlich raus in dem, was ich gerade vorgelesen habe und bringen ihn zurück zu Galactica mit all den anderen. Aber jetzt springen wir natürlich wieder zurück und sind dann auch irgendwann wieder im Tempel mit den Zylonen und mit Balta. Dazu gleich mehr. Ich hätte mir weiter notiert, Deanna, Cavill und Balta finden den Tempel auf dem Algenplaneten und können die von Tyrell hinterlassenen Sprengladungen entschärfen, bevor es zur Explosion kommt. Der Streit zwischen Cavill und Deanna um deren zunehmende Renitenz eskaliert, doch Balta geht dazwischen und tötet Cavill. Deanna erscheinen die Final Five, unter denen sie ein bekanntes Gesicht erkennt, stirbt aber, bevor sie Balter dessen Identität verraten kann. Balter wird von Lee und Co. eingesackt. Zurück an Bord der zylonischen Base, da wird Deanna bzw. Modell Nummer 3 von Cavill entsorgt oder archiviert, da er und die verbliebenen Zylonen ihr nicht mehr vertrauen können. Er sagt, glaube ich, deine Baureihe sei fehlerhaft, so wirft. Das lohnt sich nicht mehr, die am Leben zu halten.
Ja, also, dass Deanna und Balter ja runterfliegen, gegen auch den gemeinsamen Beschluss der Zylonen, das finde ich verständlich. Wo Cavill herkommt, ist mir ein Rätsel. Also der ist dann nachgeflogen, nachdem sie auf dem, ja, so habe ich das dann interpretiert. Also sie haben ja dann auf dem Schiff quasi beschlossen oder darüber geredet, dass ja eben
er ist nicht nachgeflogen. Er ist tatsächlich auch in einem Schiff. Es geht ja darum, dass sie diese Pattsituation im All haben. Also von wegen, wir zerstören die Planetenoberfläche und damit auch den Tempel, wenn ihr und sich in Ruhe lässt. Damit endet ja das Mid-Season-Finale.
Aber der war doch vorher gar nicht auf dem einen Schiff, das noch auf dem Richtung Planet unterwegs war. Wo war der denn?
Nee, das haben sie frisch losgeschickt. So, als sie sagten, so ein Schiff ist okay, das können wir da runterschicken, ja, dafür werden sie uns nicht zubomben. Aber nee, ich glaube, der war schon mit Deanna und Balter da an Bord. Ich glaube nicht, dass sie mit zwei Schiffen geflogen sind.
Aber war der dann an Bord und Deanna und Balter wussten das nicht?
Ich gehe davon aus, dass sie das wissen. Es ist unschlüssig, da sind einfach...
Aber warum sollten sie Cavill mitnehmen? Also das ergibt irgendwie alles. Ich habe das Gefühl, da ist vielleicht ein bisschen was auf dem Schnittboden gelandet, wo dann irgendwie gesagt wurde, eine Zwischenszene brauchen wir nicht, es wird zu viel Platz wegnehmen, der ist dann einfach da.
Das ist so ein Fall, tatsächlich hier kann ich wiederum mit dem Anschlussfehler leben. Ja. Ich kann mich nicht so gut damit arrangieren, dass wir eben dieses Mid-Season-Finale hatten, in dem Cavill, also Dean Stockwell, in seiner Rolle wortwörtlich sagt, ist doch egal, wenn ihr den Tempel zerstören, wir finden die Erde so oder so. Vergesst nicht, wir sind Maschinen, wir haben alle Zeit der Welt. Und jetzt ist er plötzlich so total heiß, zum Tempel zu kommen. Und ich bin so, wieso? Egal. Also anscheinend hat er mal einen kompletten 180-Grad-Gesinnungswandel gehabt.
Also ich habe das so verstanden, dass er nicht heiß ist, auf den Tempel zum Tempel zu kommen, sondern er ist heiß drauf, Deanna außer Gefecht zu setzen, beziehungsweise im Notfall eben
dazwischen
zu gehen.
Aber nicht auf den Planeten reisen, ja. Dafür zieht er einfach einen Stecker.
Aber ich hatte halt, also ich glaube, der will sehen, was sie macht und was passiert. Und dann im Notfall erschießen quasi so. Mhm. Und ich meine, er hat sie ja dann auch erschossen, aber...
Ja,
aber also das war so ein bisschen so, hups, plötzlich ist der da und ich schon wieder, habe ich wieder was verpasst, habe ich kurz nicht aufgepasst, das kann ja durchaus passieren. Nichtsdestotrotz, am Ende finden die sich alle zu dritt da in diesem Tempel. Ich fand auch die Entschärfung der Sprengladung ein bisschen sehr einfach, ziehen wir einfach das Kabel, ich meine, gut. Ja, ist schon logisch, aber war auch irgendwie sehr easy. Also es war so, okay.
Parallel dazu tut sich eben Tyrell schwer, der mittlerweile hier von Lee und Sam und den anderen eben gerettet in Gänsefüßchen wurde, auf den Zünder zu drücken. Muss man dazu sagen. Ne? Die hätten das nicht einfach alles so entschärfen können, wenn einfach Tyrell schnell genug gedrückt hätte. Also die Folge ist unheimlich voll, man muss dazu eben auch darüber berücksichtigen, dass Tyrell da sitzt und sagt, ich weiß nicht. Ah.
Deswegen
und dann ist es zu spät,
wendet sich Lia auch gegen ihn, weil er nämlich denkt, er hätte quasi irgendwas gemacht, damit es nicht explodiert, weil er ja sich vorher schon so weigert oder zögert, eben diesen Knopf zu drücken. Ja. Ja, also Deannas kleine Revolution, die ja jetzt auch schon länger anhält, es kam ja jetzt öfter mal vor, dass sie gegen selbstständige Dinge gemacht hat, also gegen die Ideen der Gruppe, sehr individuell und auch Dinge hinterfragt hat und so weiter. Und das kommt jetzt eben zu einer Eskalation, gar nicht laut oder so, aber doch so, dass sie eben sagt, nein, ich muss zum Tempel runterfliegen, das ist mein Schicksal.
Ja.
Und dass sie dann eben sagen, ja, also wir können es uns halt nicht leisten, dass einer aktiv gegen uns arbeitet.
Mhm.
Und die Lösung, sie dann komplett kalt zu stellen, ist ja aber auch sehr kaltherzig. Also wow. Wir hatten ja, also ich meine, stelle ich mir sowieso ehrlich gesagt so ein bisschen wie eine private Hölle vor.
Ja.
Also wenn du so im Limbo quasi die ganze Zeit ausharren musst, da haben wir ja drüber gesprochen, da werden die einfach komplett kalt gestellt und mit ihrem gesamten Wissen da irgendwie auf die externe Festplatte gelegt. Ich frage mich auch, wie viel sie sich da quasi bewusst sind. Also ich habe das Gefühl, also oder so hatte ich es verstanden, aber vielleicht ist es nur meine Vorstellung, dass die quasi die ganze Zeit über bewusst sind, dass sie da auf dem Ausgleis sind. Also das wäre ja noch viel schlimmer, das wäre ja quasi wie Folter dann, wenn du da jahrhundertelang oder wie auch immer lang da irgendwie quasi in
Ich glaube, das Bewusstsein wird einfach runtergefahren und ist nicht mehr vorhanden, aber weiß nicht, in der Welt, die gelagert ist, also religiös spirituell wie Battlestar Galactica kann ja alles möglich sein, das kann schon in Ordnung.
Aber die ganze Reihe dann halt gleich zu sagen, okay, komm, also deine Reihe hat einen fundamentalen Flaw, einen fundamentalen Fehler, nur weil eine aus der Reihe tanzt, aber offensichtlich denken sie halt, wenn eine das Risiko darstellt, dann stellen im Grunde alle anderen auch ein Risiko dar.
Ja.
Ja.
Das ist ja auch nicht zwangsläufig genau nur die Meinung von der einen Nummer drei. Wir hatten ja erst in der letzten Folge eine Situation, in der sie sagte, wir dreien haben das und das entschieden. Also die haben da anscheinend schon einen Konsens und der bereitet eben auch diese finale Szene hier, ist wirklich so die vorletzte Szene dieser Folge, die allerletzte Szene dieser Folge, in der dann eben quasi hier genau dieses Modell archiviert wird, weil es eben Sakrileg darstellt in der Welt der Zylone, so zumindest formuliert das Cavill. Ob er das auch wirklich so meint oder ob das einfach scheinheilig ist, das überlasse ich jetzt dir, das zu beurteilen, die Gesichter oder die Identitäten der finalen fünf zu kennen. Er sagt, ich will das gar nicht wissen.
Nein, aber das ist für mich aber nicht der Grund, warum er sie ausschaltet, sondern der Grund ist, weil sie halt aktiv gegen das Kollektiv arbeitet.
Genau, weil sie aufbegehrt und das schon seit geraumer Zeit immer und immer wieder, genau. Und die haben ja durchaus auch die Möglichkeit, das hatten wir auch in vergangenen Folgen, unterschiedliche Glaubensrichtungen oder Haltungen auch zu zeigen. Die sind ja oft auch einfach nicht einer Meinung, die zu lohnen. Aber es gibt so bezüglich einiger Dinge immer so einen Konsens. Aber natürlich, wenn es wirklich heißt, wir treffen eine gemeinsame Entscheidung zum Umgang mit der Bedrohungssituation durch die Galaktika, wie jetzt hier in der letzten Folge, oder eben die Final Five und Diana Nummer 3 ist immer diejenige, die sagt, ich nicht, dann ist aber irgendwann Schluss, ja.
Wenn Diana, das habe ich mich ehrlich gesagt die ganze Zeit, also frage ich mich jetzt gerade eben erst, wo du sagst, wenn Diana weiß, wer zumindest einer der Final Five ist, ich glaube, sie weiß ja alle fünf, wissen das dann alle ihre Inkarnationen? Oder ich hatte nämlich gedacht, nur sie alleine weiß das.
Oder Moment, hat sie das quasi mit den anderen dreien
geteilt?
Nein. In dem Moment, wo sie es sieht, nur sie selber. Ich glaube, die haben die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Allerdings erst, wenn sie wieder in dieser Pampe da liegen und hochgeladen
ja,
werden.
Ja, eben. Sie ist ja wiedergeboren worden. Deswegen dachte ich, dass dann
damit
vielleicht
sind ja alle quasi dann auch beschädigt, weil sie dieses Wissen haben, okay, was sie nicht haben dürften. Ja.
Naja, gut. Also ich fand aber die Szene tatsächlich mit Cavill, also erstens habe ich mich ja gefreut, dass Dean Stockwell mal wieder aufgetaucht ist und ich mag ihn ja ganz gerne, auch wenn er traurigerweise hier sehr, sehr eintönig geschrieben ist. Also er ist halt immer nur der Böse, ja. Und das macht dann halt keinen Spaß, weil dann ist es einfach so, ja. Also ich meine, den Bösen zu spielen ist schon cool, aber auf der anderen Seite Grau ist immer besser. Also ein Bösewicht ist immer dann besser, wenn man ein bisschen von seinen Motiven oder von seiner Gefühlslage irgendwie nachvollziehen kann.
Ja.
Weil man denkt, ja, kann ich irgendwie schon verstehen, irgendwie ist so eine leichte Sympathie auch da, aber das ist ja bei Cavill gar nicht.
Nee.
Und trotzdem mag ich aber den Schauspieler und finde auch gut, wie er spielt und fand die Szene mit Diana auch stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, naja, also okay, also das ist das.
Ich finde allen Anschlussfehlern zum Trotz und Sprüngen und auch dieser Moment zum Beispiel, in dem Tyrell dann wieder hinter Balter auftaucht und dann ganz so ein klassischer Actionfilm oder Actionserie-Manier sagt so, guck, bam, Faust ins Gesicht. Also auch da wiederum Anschlussfehler noch und nöcher, aber ich finde so die ganze Storyline oder dieser rote Faden der ersten Staffelhälfte, in dem quasi der Weg bereitet wurde dafür, dass Diana an einen Ort kommt in ihrer eigenen Figurenentwicklung, an denen eben die anderen sagen müssen, okay, bis hierhin und nicht weiter, den finde ich schon gut gelöst. Also ich finde ihr Ende wirklich schlüssig. Es ist so gewissermaßen auch, ich möchte nicht sagen schockierend, aber doch überraschend, weil wir eben auch die Schauspielerin kennen und ich glaube auch, die ihre Rolle gut spielt und die Figur auch interessant geschrieben ist. Und jetzt zu sagen, okay, die ist aus der Serie raus, ist ein kleiner Schocker, aber es verdient. Es ist nicht sowas komplett aus dem blauen Dunst, wo man so sagt, so, die haben so und so umgebracht und man hat es nicht kommen sehen. Also das ist schon so ein Moment, wo ich dachte, ja, okay, das haben die sich erarbeitet, das ist okay.
Ja, ich habe übrigens auch in dem Moment, in dem dann Cavill ihr ja offenbarte, dass sie quasi kaltgestellt wird, gedacht, so, und damit ist Lucy jetzt auch raus aus der Geschichte. was mich ein bisschen wundert, tatsächlich, 3 war sehr viel aufmüpfiger als 6, aber 6 ist ja im Grunde auch jemand, der öfter mal gegen das Kollektiv arbeitet, aber natürlich so smart ist, sich in den wichtigen Entscheidungen dann wieder dem Kollektiv unterzuordnen. Also, aber trotzdem sehen wir ja, dass 6 auch so eine grundsätzliche Revolution in sich trägt, was alleine schon deshalb klar wird, das werden wir dann im nächsten in der nächsten Story-Hälfte dann noch diskutieren, dass sie ja mit Sharon zusammenflieht. Aber das ist was anderes. Ich wollte noch sagen, Final Five. Wir fragen uns ja schon die ganze Zeit, wer die Final Five sind. Und jetzt hat ja tatsächlich Deanna die Möglichkeit gehabt, sie zu sehen. Beziehungsweise, du hast gesagt, sie hat ein bekanntes Gesicht gesehen. Ich glaube ja, sie hat alle fünf gesehen.
Ja, sie spricht mit einem und einer und sagt, einem, ich hatte ja keine Ahnung, dass du das
richtig
bist.
Richtig. Ja. Und sie entschuldigt sich ja auch. Und das liegt nahe, dass es definitiv einer von unseren Leuten ist. Ja. Also, und zwar ein wichtiger. Und da sind wir wieder zurück bei Kara, Sharon, Adama Senior. Also so diese, es muss irgendeiner von ein wichtiger sein von der anderen Seite. Sonst hätte sie sich nicht entschuldigt.
Auf deiner Liste stehen aktuell hier Admiral Adama, Präsident Roslyn, Kara, Saul und Tyrell, der Chief, stehen
also irgendwer, mit dem man es gar nicht rechnet. Und ich bin mir sicher, dass einer, also mindestens einer von denen muss es sein. Und ich meine, uns wird ja jetzt quasi suggeriert am Ende, dass es Kara ist, weil sie ja diese Vision schon hatte, seitdem sie ein Kind ist und sie ja selber dann auch sagt, sie hat ein Schicksal. Und also ich meine, wenn das kein Foreshadowing ist, dann weiß ich auch nicht, was es ist. Aber ich frage mich, ob es vielleicht ein Red Herring ist, der uns also quasi nahelegen soll, Kara ist ein Zylone. Ich meine, das ist ja wohl klar wie Kloßbrühe. Sie hat diese innerlich quasi verdrängten Erinnerungen, whatever, und so weiter, die jetzt gar quasi in Form von diesen Visionen, Träumen, wie auch immer, rauskommen. Und was man ja dann quasi als Beweis schon daran sieht, dass sie ja damals schon, jetzt greife ich ja doch vor, aber egal, dass sie ja diese Bilder gemalt hat. Das ist wahrscheinlich auch nicht das einzige Bild, da werden vielleicht noch ein paar andere Bilder rauskommen. Mhm. Und genau dieses Bild hat sie auch zufällig dabei. Ja, ja, ist okay. Auf jeden Fall. und dann aber auch so diese Betonung von wegen, es ist mein Schicksal, was ja im Grunde genau das Gleiche ist, was Deanna gesagt hat.
Ja.
Und also das so. Und ich glaube, uns soll damit halt suggeriert werden, sie ist ein Zylone. Aber gleichzeitig frage ich mich halt auch, ob das nicht einfach eine falsche Fährte ist. Das, weil ich meine, wir sind jetzt in Staffel 3, es gibt 5 Staffeln. Das wäre ein bisschen zu einfach.
Es gibt 4 Staffeln.
Es gibt 4. Es gibt 4 Staffeln.
So, nach dem nächsten Schluss.
Ja, genau. Also es gibt 4 Staffeln. Auf jeden Fall gibt es noch viele Episoden, die kommen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Ja, aber auf jeden Fall bin ich mir sicher, es ist definitiv einer von den Guten, der da irgendwie...
Das bietet ja auch Potenzial. Wir haben noch ganze 5 Gesichter, die enttarnt werden müssen. Das wäre jetzt, glaube ich, auch... Ich glaube, da verrate ich nicht zu viel. Super enttäuschend, wenn das jetzt alles 5 Leute wären, die wir nie gesehen haben. Oder wenn das hier der Küchenchef von irgendeinem Schiff aus der Flotte...
oder jemand komplett Neues wird es ja auch nicht sein. Ich frage mich halt aber auch, das würde ja bedeuten, aber ich meine, das ist ja nichts Ungewöhnliches mit den Zylonen, dass sie halt einfach, wenn es jetzt zum Beispiel Adama Senior wäre oder einer, also egal wer es ist, also von unseren Guten, es muss ja jemand sein, der Jahrzehnte bereits eingeschleust war, vor Jahrzehnten bereits eingeschleust wurde in die Position.
Ja.
Also weil die haben ja alle jahrzehntelange Karrieren bei den Menschen hinter sich. Mhm. Das wäre ja also von sehr, 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 sehr langer Hand geplant. Auf der anderen Seite, das haben wir ja gesehen bei den Zylonen, dass es tatsächlich auch so ist, als ganz am Anfang schon, weil ja Six auch undercover war. Ich meine jetzt nicht so wahnsinnig lange, aber lange genug, damit sie da ihre Pläne spielen konnte. Also ich bin dann gespannt und die Frage ist, wer zieht dann die Fäden? Sind es die Final Five, die da die Fäden ziehen, die quasi schon vor Jahrzehnten da irgendwie rein, also so Kuckuckskindmäßig sozusagen, reingeschmissen worden sind in diese Undercover-Arbeit. Also ja, das waren so Dinge, die mir so ein bisschen durch den Kopf gingen.
Ja, ja. Also die Möglichkeit, so wie die Serienchronologie etabliert wurde, besteht, dass die eben auch schon vor vielen Jahren oder gar 2 Jahrzehnten da reingepflanzt wurden, weil wir haben ja, wir erinnern uns ganz zu Beginn der Miniserie, diese Sequenz, in der es eben heißt, es gibt diese neutrale Zone, quasi analog zu Star Trek und da treffen sich ab hier die Diplomaten der Zylonen, also und der Menschen und die tauchen dann irgendwann nicht mehr auf und der Diplomat sitzt eben da und es passiert gar nichts. So. Diese lange Sequenz, wir sehen ihn immer älter und älter und älter werden. Also wir sehen zum Beispiel, die Zylonen haben offensichtlich schon mutmaßlich, ich verrate jetzt gar nichts, an diesen humanoiden Zylonen lange Jahre oder Jahrzehnte gearbeitet oder da eingeschleust in die menschliche.
Und es gab halt diese lange Friedens, in Anführungszeichen, oder nicht Friedensphase, kann man nicht sagen, sondern Waffenruhe, genau. Und in der Zeit haben die Zylonen dann vielleicht so ihren ultimativen Endplan geplant, sozusagen. Oder aber, ich meine, was natürlich auch sein kann, sie haben halt irgendwann mal im Laufe der Geschichtenerzählung einen der Leute halt ausgetauscht und das kann ja auch sein. Also vielleicht auch während der Staffel schon vielleicht wird sich dann hinterher zeigen, okay, an dem Punkt ist vielleicht Person ABC ausgetauscht worden oder so. Ja, spannend. Also, aber genau. Also, das war so ein bisschen das, was mir da durch den Kopf ging. Ich muss sagen, ich finde ja, weil wir ja auch wissen, von wegen Geldtechnik und so weiter, ist ja auch nicht so viel Kohle da, obwohl natürlich jetzt definitiv mehr da ist als am Anfang der Staffel. Ich finde es ja eigentlich ganz gut gelöst, dass sie immer, wenn es um diese ganzen Darstellungen von heiligen Geschichten geht, im Tempel, Visionen oder auch hier mit Hera, als sie geboren wird und so weiter. Ich finde ganz clever, das zu lösen, indem man eben diese komplette Überbelichtung macht. Hm. Also dieses gleisende Weiß, das ja fast schon in den Augen wehtut. Und das haben sie hier ja auch mit den Final Five auch wieder gemacht und eben diesen Bannern, diesen Stoffbannern, die ja da von der Decke runterhängen, die dann irgendwie auch so ein bisschen aussehen wie so Pfähle. Das ist ganz clever gelöst für eine, also um es günstig zu machen sozusagen.
Das stimmt, wobei die visuellen Effekte hier generell, also überwiegend gelungen sind. Ich finde, es gibt so ein paar grenzwertige Momente, nämlich als hier quasi der Planet durch die Supernova, also die Explosion der Sonne, da quasi zerstört wird. Da gibt es schon so ein paar Effekte, wo ich sagen würde, oh, dodgy. Oder auch wenn dieses Gefecht, der Feuergefecht mit den Centurions ist und die dann eben auseinandergeschossen werden und da Teile durch die Gegend fliegen, dachte ich mir schon, was ich finde, ganz gut funktioniert, auch noch mit 20 Jahren Abstand. Und ich glaube nicht, dass man das heute wesentlich besser machen könnte. Das sind diese digitalen Set-Erweiterungen. Wenn die zum Beispiel diesen Tempel haben, der offenbar on location gefilmt ist und die den einfach so, ne, so dann die Kamera dann einfach Richtung Decke fährt und offensichtlich ist ein digitales Set. Das sieht schon ehrlich gesagt ganz gut aus. Oder wenn hier die Kamera am Ende da rauszoomt von der gerade wiedergeborenen 3 im Dialog mit Cavill und wir sehen dann eben im Hintergrund die ganzen anderen Schleimwannen.
Ja, das fand ich auch cool.
Das sieht alles ganz cool aus. Also das funktioniert tatsächlich auch nach heutigem Maßstab immer noch sehr gut. Aber tatsächlich, selbst da gerät HD in seine Grenzen, weil ich habe 3 Folgen geguckt, einmal nochmal downloaded, 2-mal diese hier beim 2. Mal mit dem Audiokommentar von Ron Moore. Und hätte der nicht gesagt, dass man da ganz viele kleine Cavils im Hintergrund sieht, die alle genau das gleiche Gespräch führen mit verschiedenen anderen dreien, ich hätte ihn nicht gesehen.
Das habe ich nicht erkannt. Dafür waren die viel zu weit weg.
Doch, die sind winzig klein. Ich habe reingesucht und dachte, stimmt, das sind sie alle. Die ganzen kleinen Dean Stockwells.
Aber ganz ehrlich, das hätte ich viel geiler gefunden, wenn man das erkannt hätte. Also ich habe das nicht erkannt. Ja. Ich habe halt gedacht, das sind verschiedene laufende, Wiedergeburten, aber dass das alles drei war, das war mir nicht klar.
Ja.
Ah, okay.
Naja, das sind alles die Kopien, die da rumliegen.
Also, diese ganze, und warum muss der Jänner dann sterben? Also, weil der Anblick von Gott und oder den Final Five, die ja, also sind denn die Final Five dann auch Gott? Fragezeichen. Ist Gott vielleicht, weil sie sagen ja immer, Gott ist, aber ich dachte, Gott ist eine, das ist doch deren, also das Alleinstellungsmerkmal der Zelonen und ihres Glaubens ist doch, dass es einen einzelnen Gott gibt und eben keinen Mehrgötterglauben wie bei den Menschen. Und das würde dem ja widersprechen. Also
das wird so genau nicht formuliert. Was
und sind die Final Five nicht vielleicht nur die Propheten von einem Gott? Oder, also ich weiß es nicht.
Aber das würde ja genügen. Also ich meine, du musst nicht Gott höchstpersönlich umbringen, was auch schwer möglich ist, aber es wird ja gereicht, wenn jemand Moses niederschlägt oder Abraham oder irgendwie immer irgendeinen anderen Propheten, um dann wahrscheinlich für den Rest des religiösen Kollektivs zu sagen, okay, rübe ab von dir.
Es hätte die 10 Gebote nie gegeben oder so, ja.
Also nochmal, um das ganz klar zu sagen, weil sicher auch da Menschen vielleicht jetzt so zuhören und die Serie seit 20 Jahren nicht geguckt haben oder irgendwie nur so irgendwie mit einem Auge und denken so, wieso jetzt die Hanna und die anderen haben genauso viel Scheiße gebaut, was mit Boomer, der hat so viel Kacke gemacht und irgendwie hier Caprica 6 und so weiter. Es gibt Sachen, die sind okay, auch Meinungsverschiedenheiten, ideologische abweichende Betrachtungswinkel. Mhm. Zum Beispiel Leo Conroy sagt ja auch zum Beispiel, er betet quasi die Hybridwesen an oder verehrt die, was die anderen wiederum nicht tun. Cavill sagt, scheiß auf den Tempel, die anderen sagen, wir müssen den Tempel retten. So ist es okay. Aber was Diana eben macht, ist gegen quasi heilige Gesetze verstoßen. Sie will die Gesichter der Final Five sehen. Ja. Dann diese Suizidsache, mit dem quasi sich selber immer wieder ausschalten. Auch da wurde ihr bereits kommuniziert, das geht nicht. Wenn das jemals rauskäme, wurde in der vorherigen Folge gesagt, dann quasi kannst du dein Lebensrecht abhaken. Das sind tatsächlich einfach religiöse Untaten. Also wie nennt man das?
Ja, ich finde auch interessant, dass eben die Vorgabe ist oder die Regel ist, in dem Moment, in dem du das Gesicht Gottes erblickst, bist du des Todes geweiht. Und das ist ja offensichtlich so, weil sie reicht ja ihre Hand dann eben dem einen der Final Five. Und ich frage mich,
genau,
also ganz ehrlich.
Genau wie auch Selbstmord in den meisten unserer weltlichen Glaubensrichtungen, wenn man die eben streng praktiziert, streng lebt, auch
es gibt ja auch tatsächlich, mich erinnerte das tatsächlich, wobei das ist, glaube ich, eine kirchliche Regel und keine biblische sozusagen. Aber mich erinnerte es sich daran, es gibt ja auch Ach, jetzt habe ich vergessen, wie das offiziell heißt, aber dass die Regel quasi, dass du Gott nicht darstellen darfst, also das Gesicht Gottes oder das Gesicht Jesus darfst du nicht darstellen, weshalb es ja genau, also ich habe vergessen, es gibt
weiß,
so einen ganz bestimmten
Ausdruck
dafür. Ich weiß,
dass das im muslimischen Glauben noch ein Ding ist, ich im christlichen,
ich weiß nicht,
wie streng man das
ja
praktiziert.
Aber im eben, also deswegen hast du ja gerade auch, wenn du so durch die Kunstgeschichte und so gehst, ja ganz oft Darstellungen, die eben nicht wirklich Gott darstellen, sondern die Allegorien sind oder, weißt du, also dass du dann hast, keine Ahnung, ein Vogel oder was auch immer. Also es gibt ja so ganz viele spezifische kirchliche Kunst.
Ja, oder
Jokes,
als alten
sozusagen.
Weißen Mann mit Rauschebart, wie jetzt.
Ja, also ich glaube, wie heißt das Gesicht da irgendwas? Ich habe vergessen, wie es heißt. Aber auf jeden Fall, genau, und daran erinnerte mich das. Ich frage mich ganz ehrlich, vielleicht ist es ja auch der Zyniker in mir. Ich frage mich halt, ob Diyala nicht einfach gekillt wurde, weil sie zu viel wusste. Also nach dem Motto, wenn sie jetzt schon was sagen würde, zu früh, dann würde unser Plan schief gehen. Also sozusagen einfach, also eigentlich kalkulierte militärische Strategie verpackt als religiöses Ding, sozusagen von den Final Five. Ich frage mich auch, ob die Final Five tatsächlich 5 unterschiedliche sind oder sind die Final Five vielleicht nur einer und halt in 5 Versionen.
Ja, okay.
Also dann wäre es ja nur, also okay. Gut, das würde auch erklären, warum sie hier nur mit einem quasi dann, also nur einem da, an einen nur herantritt. Okay, also
das ist doch,
ja,
um die Sache ein bisschen
spannender
zu machen.
Du kannst mir nicht antworten. Das sind alles nur so Gedanken, die mir so zwischen, die mir so kommen, wenn ich darüber nachdenke.
Genau, wir sollten jetzt hier Minute 45 dieser Folge auch mal sagen, wir sind ein spoilerfreier Battlestar Galactica Podcast. Feedback gerne an galacticapodcast@gmail.com, falls ihr Fragen, Antworten, Kritik, Lob oder Feedback habt. Genau, wir spoilern aber nichts, obwohl
wie
ich weiß, wie es weitergeht.
Damals, ich bin ein bisschen traurig, dass ich damals, als das Original im Fernsehen lief oder dann auch bei uns, nicht mit bei den Originaldiskussionen dabei war von den Fans. Wie müssen die Message Sports müssen heiß gelaufen sein, geglüht haben müssen die, als die Leute genau diese Dinge alle diskutiert haben miteinander. Das muss so geil gewesen sein im Fandom.
Das kann man heute tatsächlich doch nachleben in den Social Reddit Rewatch Threads. Ich meine, so die Möglichkeit gibt's. Ich meine, klar, heute ist die Gefahr, gespoilert zu werden, wesentlich größer, aber wenn du zum Beispiel im Subreddit bist für den Battlestar Galactica Rewatch, da kann man das immer noch erleben. Außer natürlich irgendein Troll kommt dazwischen und postet irgendwas rein und das wird nicht rechtzeitig gelöscht. Aber ja, genau. Also man kann es doch ein bisschen nachfühlen. Aber klar, diese alten PHP-Foren, wo dann irgendwie Leute 50, 100, 200 Beiträge schreiben mit, oh mein Gott, aber hier, das und das in Folge 3 der zweiten Staffel könnte doch auch ein Zeichen hierfür sein. Das gibt es natürlich
genau,
so nicht mehr
wahrscheinlich. Also das muss, ich erinnere mich halt nur dran, also ich habe das ja in diversen Fandom erlebt, auch gleich miterlebt, aber in diesem Fandom halt nicht und da müsste das schon sehr geil gewesen sein. Also ja, cool. Ja gut, also das ist die Storyline. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich
dann
fand
lass den, uns weiter zu Sharon und Hilo.
Ich wollte zumindest noch eine Sache erwähnen, die ich auch nicht begriffen habe, erst beim zweiten Durchsehen mit dem Podcast-Kommentar. Und zwar, es gibt einen sehr lustigen Moment, unabhängig davon, was er bedeuten soll, ist er sehr amüsant. Sie bringen den niedergeschlagenen Balter in einem Leichensack an Bord der Galactica.
Ja, und ich dachte mir noch so, wie clever, den in Leichensack zu machen, damit man das Gesicht nicht sieht. Also damit keiner weiß, dass die Balter haben, weil ich glaube, der Hass auf Balter ist halt so groß, dass sie vielleicht riskieren würden, dass die Mannschaft dann also Lynchjustiz begeht.
Genau, und daran sieht man an diesem Kommentar deinerseits, wer von uns beiden die Schlauere ist. Ich habe das
nämlich
nicht gerafft.
Ich kriege ja immer die Hälfte nicht mit.
Nein, ich dachte ehrlich gesagt, das sei einfach nur ein Diss tatsächlich. So von wegen, wer nutzt das einfach als Transport?
Das war es bestimmt auch. Ich meine, Dinge können mehrere Dinge sein sozusagen.
Ja, es ist, wir haben diesen Moment zwischen Ty und Tyrell, wo Tyrell dann sagt, ja, hier, wir haben Balter, aber leider ist er nicht tot oder so. I wish, Colonel Ty Funk ist er tot, ja, schön wär's oder so. Und
wie
dann karren sie
davon. Schade oder so, ja, wo ich noch so dachte, okay, wow, vor allen Dingen Tyrell, ich glaube, das war so befriedigend für den Balter, einfach anzuschießen oder zumindest nicht anzuschießen, aber wie sagt man, eine zu verpassen.
Ja.
Er nennt ihn ja explizit auch Präsident. Also er sagt ja, und da habe ich mir gedacht, das ist schon auch, also das sitzt tief. Ja,
wir erinnern uns so irgendwie 10 Folgen zurück, als eben Tyrell noch voll der Hardliner war oder im Widerstand und irgendwie, das ist ja sein absoluter Todfeind. Also von daher, ich glaube, er ist noch einigermaßen gnädig zu ihm, angesichts dessen, was er mit ihm vorhatte, noch vor 10 Folgen.
Genau, und ich meine ja, Dings auch, wie heißt er hier?
Tai.
Tai auch, natürlich, klar, logisch. Aber dafür sind die beiden dann doch also zu sehr militär wahrscheinlich oder irgendwelche. Aber das fand ich auch geil. Ich habe auch erst noch gedacht, also erst als sie diesen Leichensack manövrierten, dachte ich noch so, das ist das erste Mal, dass uns gezeigt wird, dass die ihre Leichen mitnehmen.
Ja.
Hä? Also und dann wurde es ja geöffnet und dann dachte ich, ah, okay, gut, das erklärt das.
Wir hatten aber auch schon in früheren Folgen sehr respektvoll Umgang tatsächlich mit den Gefallenen.
Ja,
und
schon,
auch,
aber ich habe mich nicht daran erinnert, dass sie die Leute, also, aber ja, das ist natürlich.
Sie hatten keine Zeit, die zu beerdigen auf dem Planeten, also ja, da ja, kam ja schon die Supernova um die Ecke. Eine lieben Vollständigkeit halber sei auch noch gesagt, wir haben, bitte?
Ich wollte sagen, apropos, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, die Supernova.
Die zerstört den Tempel eben, ja, letztendlich. Deswegen ist es quasi, ich finde so als Bild, als Sinnbild für die Geschehnisse, ich meine auch treffend und das eben, wie schon Gator sagt, der Zufall ist so groß, das muss etwas Überwältigendes sein von einer höheren Macht und pipapo und ja, wird wohl so sein, weil wie gesagt, das wäre ein bisschen großer Zufall, dass eben die Zylonen und die Menschen genau auf den Eigenplaneten treffen, in dem Moment, so 2 Stunden bevor der explodiert.
Ja, aber vor allen Dingen eben auch, und das war ja jetzt die Lösung,
ja,
dass die Supernova das Auge des Jupiters ist.
Ja.
Also, dass das Auge des Jupiters ist. Dass es nicht irgendein Fragment ist oder ja, nicht Fragment, wie sagt man?
Relikt, Hieroglyph,
Reliquie,
Dankeschön. Freske.
Irgendein Relikt, so wie ich letzte Woche dachte. Hm. Beziehungsweise, ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich dachte, das Auge des Jupiters ist einfach nur diese Zeichnung an der Wand.
Ja.
Aber die Zylonen dachten ja, es ist irgendein Gegenstand. Hm. Und stellt sich raus, war weder noch, es war die Supernova.
Hm.
Und also, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halte. Ich fand es im ersten Moment eigentlich ziemlich cool, aber jetzt so im Nachhinein, ich weiß nicht. Aber dass es aussieht wie ein Auge, okay, gut. Und ich meine, man sieht ja dann auch gerade auch im Vergleich von diesen beiden Bildern, also
ja,
dem Bild auf, also dieser Sternenkarte und dem Bild, das ja dann Kara gemalt hatte von Shonemal, dass es schon einem Auge ähnelt. Also das ist schon, ich fand aber auch, was Tai gesagt hat, sehr sinnvoll, dass er meinte, hast du eine Supernova gesehen? Hast du alle Supernovas gesehen? Also die sehen alle irgendwie gleich aus, stimmt auch irgendwie. Und dann ja Russell natürlich gleich mit ihrer Logik, ja, aber vielleicht haben sie ja auch eine Supernova gesehen. Und dann stellt sich raus, ja, vor 4000 Jahren, das ist schon wieder so alles schön herbeigeschrieben,
ja,
vor 4000 Jahren gab es eine Supernova. Und dann frage ich mich aber auch ehrlich gesagt, wenn die 13, was ja so wie Rustin immer auch von denen spricht, denkt man immer, es ist nur eine Person, aber dabei ist es ja so ein ganzer Gruppenstamm.
Der 13. Stamm? Der
ja, ja,
13th
genau.
Tribe, das sind nicht die
ja,
13.
Ja, sie, halt, also, genau, sie meinte, 13 hat dann vielleicht vor 4000 Jahren eben diese Supernova gesehen und hat dann diesen Tempel gebaut. Und ich bin das, da ist die Timeline mir so ein bisschen wischiwaschi, weil ich meine, wenn sie die Supernova gesehen haben,
ja,
dann müssten sie doch einfach nicht mehr leben, oder? Weil, also, wie kommt man in eine Supernova und dann hinterher den Tempel zu bauen? Also, das war mir so ein bisschen verwirrend.
Oh, okay, da belassen wir es dabei. Wie gesagt, das sind nicht die 13, das ist der 13. Stamm und der 13. Stamm
ja,
ist
ja,
eben diese eine Kolonie, die menschliche Kolonie, die eben quasi mythologisch.
Also die hat dann quasi so einen Zwischenstopp gemacht auf dem Planeten,
ja,
hat eine Supernova gesehen, die vielleicht weit genug weg war, damit sie nichts getan hat, hat dann diesen Tempel gebaut, aber das würde ja dann auch zumindest ein bisschen Druck aus der Timeline nehmen, weil ich meine, die wissen ja nicht in dem Moment, in dem da die Zylonen und die Menschen gleichzeitig auf dem...
Die haben nicht diese Supernova gesehen. Weil die war ja noch gar nicht am Gehren.
Nein, die haben eine Supernova gesehen,
ja, genau,
die aber offensichtlich vom Planeten aus gut zu sehen war, weil sonst hätten sie ja nicht... Also sonst würden sie ja nicht mehr leben. Also ich verstehe irgendwie nicht, wie man eine Supernova entkommen kann. Aber die war ja offensichtlich dann hoffentlich weit genug weg. Oder haben sie auf dem Weg zu dem Planeten irgendwie gesehen? Oder also das meinte ich mit, mir ist die Timeline nicht so richtig klar.
Ja, um das zu beantworten, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch zu
auf
wenig.
Auf jeden Fall bauen sie dann diesen Tempel. Die Frage ist auch, warum bauen sie überhaupt diesen Tempel? In Erwartung, dieses Wort war zu schwer, in Erwartung von was? Also haben sie tatsächlich so eine Vision, wie Roslyn dann nahelegt, oder ist es einfach nur eine grundsätzliche Verehrung, geplättet von dieser Naturgewalt sozusagen?
Ja.
Und wenn dieser Tempel da schon 4000 Jahre steht,
ja,
dann haben sie ja auch eigentlich nicht vorausgesagt, wann dieser Tempel überhaupt mal zu nutzen wäre. Also es ist ja nicht so, also die Vision ist nicht so detailreich, dass sie, glaube ich, gesagt haben, in 4000 Jahren kommen dann die Menschen und die Zylonen zusammen, sondern der steht da halt einfach so lange, bis mal jemand vorbeikommt. Und zufällig ist es dann auch irgendwann mal, wenn eine Supernova erscheint, wird ja irgendwann mal noch eine zweite kommen, was weiß ich, wie viel tausend. Also das ist alles so ein bisschen,
Ja, aber das sind tatsächlich die religiös-mythologischen Aspekte der Serie, mit denen muss man einfach
leben.
Ich kann jetzt auf ein, zwei Sachen, ein, zwei Fragen, die du gestellt hast, die sich ja zum Teil alle auch rhetorisch waren, aber nicht alle auch nicht wirklich antworten, ohne dazu viel zu verraten. Aber sagen wir mal so, ich kann dir nur zur Beruhigung sagen, basiert auf dem, was du bisher weißt, sind die Fragen alle komplett legitim und schlüssig, aber es gibt nur keine Antworten darauf. Also du hast nichts verpasst.
Ich frage mich auch. Also jetzt drehen wir mal, lass uns mal völlig abdrehen, aber nur 5 Minuten, weil wir müssen zum Ende kommen.
Müssen wir nicht, nein. Wir haben ein bisschen unter 1,25 Stunden geht hier eh wieder nichts.
Aber nur mal 5 Minuten. Wenn die 13, wenn die Final Five von den 13 sind.
Sag doch nicht mal 13, das ist der 13. Stamm, das ist die menschliche Kolonie, das sind Millionen von Menschen. Also.
Ach, Millionen? Ich dachte vielleicht bei 100.000 oder so. Okay,
vielleicht ist es auch 100.000, auf jeden Fall eine substanzielle Menge Menschen.
Wenn sich am Ende herausstellt, dass der 13. Stamm hinter der Entwicklung der Zylonen und den Final Five steht, das fände ich einen Twist, einen guten. Gut, lass uns weitergehen. Das war nur ein kurzer Gedanke zwischendrin. Wahrscheinlich ist da alles irgendwie. Also ich habe jetzt gerade die zwei entgegengesetzten Enden zusammengebracht.
Ist
vielleicht.
Aber das sind doch coole Gedanken. Ich mag ja gerade das Spekulative hier. Der Vollständigkeit halber sei doch gesagt, es gibt natürlich eine herzliche, also zwiespältig herzliche, leidenschaftliche Wiedervereinigung zwischen den jeweiligen Paaren.
Ach ja, das war übrigens auch eine super Szene.
Und noch die aufgeladenen Blicke, die man sich dann eben so zuwirft.
Ja, aber ganz ehrlich, Lee hat Duala viel zu leidenschaftlich umarmt dafür, dass die beiden eigentlich kurz vor der Scheidung stehen. Und ich dachte in dem Moment, dass er quasi all die Gefühle, mit der er mit Kara hätte umarmen wollen, was ja nicht ging, weil sie ja Sam umarmte, quasi dann in die Umarmung in Duala gesteckt hat. Also sozusagen ich hatte auch das Gefühl, weil er ja wirklich kurz hilflos dastand, nachdem Sam ja Kara um den Hals gefallen ist und die sich auch viel zu lange umarmt haben. Also dafür, dass die eigentlich auch nicht mehr wirklich zusammen sind, war das mir alles sehr, sehr lavidavi und Lee stand da und wusste nicht so recht und hat sich dann so ein bisschen in der Bringschuld gefühlt, weil er kann ja jetzt nicht Duala nicht begrüßen. Also so. Und ich weiß nicht, ob er ihr sonst so um den Hals gefallen wäre. Und dann eben natürlich die schmachtenden Blicke über die Schultern ihrer jeweiligen Partner hinweg. Ich meine, noch messier hätte es nicht sein können, oder?
Ja. Dinge bleiben in der Schwebe und Probleme, Liaisons ungeklärt. Mal gucken, wir werden darüber noch zu reden haben. Ich springe mal ein bisschen in unseren Aufzeichnungen, weil ich habe eigentlich hier Sharon und Hilo und die Baby-Storyline vorgepackt, aber es wäre jetzt schlüssiger, glaube ich, wenn wir noch kurz über den Moment gegen Ende sprechen zwischen Hilo und Kara, die da nach ihrer medizinischen Behandlung, weil sie jetzt ja komplett die Pfoten verbrannt, da in ihrer Koje liegt und dann Hilo eben nach einer Lagebesprechung, wo eben auch das Bild von der Supernova rumgereicht wird, zu Kara geht und sagt, hey, das kenne ich doch. Das ist doch das gleiche Bild, was du in deinem Apartment auf Caprica, auf dem verstrahlten Caprica hängen hattest. Und Kara sagt dann, korrigier mich gerne, sie wisse nicht, woher sie die Inspiration für das Gemälde habe. Das Bild sei einfach erschienen. Und ich glaube, auf dieser offenen, ungeklärten Note enden wir dann auch das Ganze.
Ja, genau.
Was machst du denn daraus?
Ja, und halt natürlich noch ihre habe ich das nicht schon gesagt?
Ja, ich meine, bevor er das doch mal irgendwie deine Vermutung, sie sei auch ein Zylon.
Also er hat ja gefragt, warum sie das gemalt hat oder woher sie das wusste oder kannte. Ja. Und sie hat gesagt, das ist etwas, was sie seit ihrer Kindheit schon immer wieder geträumt hat oder visioniert hat oder was auch immer. Also es war ein Bild, das sie seit ihrer Kindheit verfolgt und dass sie irgendwie in dieser Form dann eben nach außen gebracht hat, also in dem Form halt gemalt hat. Und wenn es halt seit ihrer Kindheit ist, dann ist halt mein Gedanke, dass sie vielleicht tatsächlich eine Zylonin sein könnte, die aber ihr Gedächtnis nicht ganz so sauber, also hundertprozentig gelöscht hatte. Genau. Also dass da quasi solche Dinge noch durchkommen, die vielleicht noch aus einer Zeit stammen, wo sie noch komplett mit dem Konglomerat der Zylonen quasi verbunden war. Aber das... Ja, wie sagt man? Hive-Mind.
Konvolut, ja.
Hive-Mind fiel mir nicht ein.
Vollkommen richtig, der Gruppe. Ja. Ich muss mich auch entschuldigen für diese Redundanz, weil du hast das mehr oder weniger auch schon so gesagt. Das hast natürlich vollkommen recht.
Aber natürlich, ja, und das legt halt nahe, dass da irgendwas ist. Die Frage ist halt natürlich, man könnte es natürlich auch, also ich komme nicht von der Vorstellung los, dass hier uns die The Powers That Be einfach in die Irre führen wollen. Mm. So nach dem Motto, unsere heißgeliebte Kara, die ja mittlerweile auch ein Fan-Favorite ist, dass die halt quasi, dass da auch nur ein Schatten eines Zweifels über ihren Charakter geworfen werden kann. Das ist natürlich schon so, so schwierig. Aber es wäre ja auch so toll. Also ich glaube, die Spekulationen sind da hochgeschaukelt zu dem Zeitpunkt.
Ach.
Und Nein, also ja, naja. Aber,
oder sie hat einfach Visionen. Ich meine, das ist jetzt auch eine blöde Analogie, die zu ziehen, weil, aber ich gucke zurzeit auch dieses Game of Thrones Spin-off House of the Dragon, dessen dritte Staffel jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Und da gibt es eben auch eine Figur, Helena, die Tochter von Alicent. Das sagt jetzt eben Menschen, die Serie gucken eh nichts. Aber die hat auch einfach Visionen. Und die wird auch mehrfach in der Serie gefragt, warum hast du denn Visionen? Weiß nicht, die sind einfach da. Und die sind auch einfach da. Aber das wird eben nicht weiter erklärt, weil wir bewegen uns in einem fantastischen Serienuniversum, so auch hier. Und da vielleicht ist es auch einfach so.
Weil das wäre nämlich die andere Interpretation, dass halt Kara quasi trotzdem aber ich kann mir halt, also dass sie einfach Visionen hat, aber das würde sie ja quasi in diesem Beziehungsgeflecht der Mythologie sozusagen zu einer Prophetin machen. Hm. Beziehungsweise sie hat eine Rolle zu spielen, die halt vom Schicksal vorgegeben ist. Das sagt Bolter ja auch. Auch da die Frage, ist er ein Zylone? Bei Bolter glaube ich tatsächlich eher nicht.
Hm.
Ja, also sehr,
das
sehr
wäre
spannend.
Fast schon so ein bisschen antiklimaktisch, weil es wird ja mit der Idee geliebäugelt seit langer, langer, langer Zeit. Also ich glaube schon seit der ersten Staffel. Und dann jetzt am Ende zu sagen, so 2 oder 3 Staffeln später, ja, das ist genauso wie das, was er die ganze Zeit gemutmaßt hat, wäre. Aber wie gesagt, ich verrate nichts. Ich sage nur, wenn es denn so wäre, es wäre so ein bisschen, okay.
Das ist ja auch seine Motivation, warum er mit zum Tempel will. Er will ja rausfinden, ob er ein Zylone ist. Und Diana sagt ja nichts, außer es ist wunderschön. Na toll. Und ich finde auch so lustig, dass er ja dann auch selber versucht, in diesen Kreis zu steigen. Und so. Und aber die Tatsache alleine, dass er in dem Moment, in dem er in diesen Kreis steigt, dass da nichts passiert, bestätigt für mich eigentlich schon, dass er kein Zylone ist. Also ich glaube, da müsste ein Zylone rein, damit es getriggert wird. Oder vielleicht geht es nur einmal oder so, I don't know.
Ich möchte ergänzen, ich lehne wirklich körperliche Gewalt ab. Ich bin Pazifist durch und durch und mag das gar nicht. Aber es gab eben in dieser Folge 2, 3 Momente, die ich unglaublich befriedigend, als unglaublich befriedigend empfand. Und die meisten davon waren eben, irgendjemand kriegt mal was in die Fresse. Also Porter kriegt von Tyrell eins in die Fresse. Kara kriegt von Duala eine gescheuert. Ich fand das sehr, sehr befriedigend, ehrlich gesagt, diese Momente. Weil es auch einfach so die Figur wieder so erdet. Wir reden so viel über Götter und Pflichten und Missionen und Visionen und was weiß ich. Und manchmal tut es eben auch einfach gut, wenn einer eine gescheuert kriegt.
Und ich meine, was auch sehr befriedigend war, und damit haben wir jetzt vielleicht den Übergang zur letzten Storyline mit Hilo und Sharon, was auch sehr befriedigend war, war tatsächlich Hilo, der dann einfach mal aussprechen kann, was ihn schon seit immer quasi stört, nervt, den Wahnsinn treibt, dass nämlich, wenn Roslyn nicht das Kind weggegeben hätte und so getan hätte, als sei es tot, wäre diese ganze Situation, die wir gleich besprechen mit Hilo und Sharon, wäre die überhaupt gar nicht erst zustande gekommen. Also genau. So ist es.
Ich empfand es auch als sehr befriedigend. Es ist natürlich, es hat so ein Geschmäckle, wenn ein großer Mann einer Frau mittleren Alters gegenübertritt und, was willst du, was willst du? Aber andererseits dachte ich, es ist natürlich auch verdient, weil Rosalind ist, hat schon ein bisschen Dreck am Stecken und vielleicht auch mal hier und da die falsche Entscheidung getroffen. Aber dazu jetzt. Und zwar, Sharon und Hilo fassen den Plan, sie durch ihren Tod an Bord der zylonischen Base Star zu bringen, um Baby Hera zu retten. Nach dem erfolglosen Versuch, die anderen Aids, also Boomers, zur gemeinsamen Rettung des Babys in menschliche Obhut zu überzeugen, tötet Caprica 6 Boomer und flieht mit Sharon und ihrem Baby zur Galaktika. 6 wird eingebuchtet, Hilo und Sharon sind wieder vereint. Und eben zwischendrin genau noch diese Konfrontation mit Adama, aber vor allem Rosalind, wo dann eben auch Hilo Rosalind mal ein bisschen Bescheid stoßen darf. Ich finde das ziemlich cool, ehrlich gesagt, auch gut gespielt. Also ich finde so ein bisschen, ich wusste ja, was kommt, deswegen gucke ich die mit anderen Augen, wenn die da eben beide relativ zu Beginn der Folge dann in ihrer Kabine sitzen, in ihrem Quartier und sagen so, willst du das wirklich tun? Ja, ich bin mir sicher, hast du es dir gut überlegt? Ja, und ich weiß ja, was kommt. Aber ich fand schon so allein, also schauspielerisch, dramaturgisch, inszenatorisch schon sehr, sehr gut gelöst, ehrlich gesagt.
Ich fand es super. Ja. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe auch erst gar nicht verstanden, worauf sie hinaus wollte, bis dann klar war, okay. Und ich fand super, ich fand, und es war natürlich auch die logischste Lösung, weil was bleibt die anderes übrig? Ja. Und das ist, also aber ich meine, das ist doch mal eine einfache Form von Transport, oder? Also ich meine, kein Schiff klauen oder so, sondern einfach nur erschießen, dann ist sie drüben. Aber ich fand's cool. Und dann natürlich dann auch immer wieder die Frage, läuft sie jetzt tatsächlich zu den Zylonen über oder nicht?
Ja.
Weil ja auch natürlich, also jemand, der ihr Kind klaut und ihr vorlügt, dass es tot sei, da könnte ich durchaus nachvollziehen, dass sie sich dann gegen die Menschen entscheidet, egal ob sie Hilo jetzt liebt oder nicht. Und darauf lief es ja dann auch hinaus. Aber offensichtlich ist sie ja doch so standfest, dass sie da irgendwie auf der Seite der Menschen ist, beziehungsweise in dem Fall ja einfach, weil Hilo ihr Ankerpunkt ist. Und sie betont ja dann eben auch, du bist der Starke in der Beziehung. Also was ich halt auch nicht verstanden habe, war ehrlich gesagt, fürs Drama war die Szene natürlich besser, dass Hilo sie erschossen hat. Ja. Aber ganz ehrlich, warum hat sie sich einfach sich selbst erschossen? Also das wäre doch viel einfacher gewesen. Aber stattdessen hat sie diesen ganzen Monolog von wegen, du bist der Stärkere in unserer Beziehung, du kannst das, bitte tu das, ich bitte dich darum. Ja, ich bessere darum und so. Und ich denke mir nur so, warum schießt du nicht selbst? Aber okay.
Weil sie eine Geschichte hat und das ist ja auch gut etabliert in ihrer Figur. Also das ist ja gut, das ist jetzt nicht, es ist eine Variante, eine Kopie von ihr, die wir sehen. Das ist ja die, die wir mehr oder weniger wieder treffen, die jetzt Baby Hera in Obhut hat an Bord der Base. Da ist ja die Boomer, die Dama am Ende erschossen hat der ersten Staffel. Mhm, so. Genau. Spoiler für eine 30 Folgen alte Folge. So. Egal. Aber die hat es ja auch nicht geschafft, nachdem sie um ihre zylonische Identität gewusst hat oder das zumindest erahnt hat, sich auch das Leben zu nehmen. Wir haben ja zu Beginn schon gleich der ersten Staffel diese Momente mit der alten Boomer, die dann da sitzt und sich erschießen will, aber es einfach nicht schafft. Und von daher, ich finde das ein ganz guter Anschluss daran, eben zu sagen, okay, das ist im Grunde eine andere Variation, Form von Sharon, nämlich nicht die Boomer Sharon, sondern die Athena Sharon. Aber im Grunde haben die beide immer noch das gleiche, in dicken Gänsefüßchen Defizit. Sie können sich nicht selber das Leben nehmen.
Was vielleicht auch mit religiösen Überzeugungen vielleicht zu tun hat.
Vielleicht
keine
auch
Ahnung.
Das, ja.
Interessant, deswegen ja, weil ja gesagt wurde, deswegen wurde ja auch Diana das so vorgeworfen, dass sie eben Selbstmord begangen hat.
Ja, ich glaube, also, man konnte tatsächlich so im Kontext dieser ganzen Szene auch Gespräche führen, nicht nur über Glaube und Wiedergeburt, das Ganze, sondern auch über Selbsttötung, aktive Sterbehilfe und solche Themen. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich auch, ja, einfach wird ja alles so angeschnitten nebenbei.
Ja, also auf jeden Fall war es natürlich hochdramatisch, als dann Hilo Sharon getötet hat.
Ja.
Und ich glaube, selbst wenn man logisch im Kopf weiß, dass das nicht der Tod der Partnerin bedeutet, weil sie ja einfach dann mehr oder minder kurze Zeit später dann wieder auf dem Schiff der Zylonen aufwacht, hat er in dem Moment A, seine geliebte Frau getötet und den leblosen Körper blutverschmiert von ihr im Arm. Also, guten Tag, Trauma, oder?
Ja, ja, der muss ja auch entsorgt werden. Das ist schwierig. Wobei in dem Stadium ihrer Beziehung oder beider Leben oder Leben aller in dieser Serie, ich weiß nicht, was einer noch traumatisieren kann. Aber ist natürlich
komplett
richtig.
Ich habe mich kurz noch gefragt, als dann nämlich Adama und Roslyn da auftauchten, ob sie ihn jetzt einfach, also denen ist auch schon klar, dass ja, dass Sharon nicht tot ist und so. Hm. Aber ich habe mich wirklich kurz gefragt, ob sie dann vielleicht so einen Kommentar abgeben nach dem Motto, ja, und du kannst auch nicht des Mordes angeklagt werden, weil ist ja eh nur eine Maschine. Aber
naja,
das kam nicht. Aber das war mein Gedanke.
Das ist mal ein komplexer juristischer Fall, eine komplexe Sachlage.
Ja, aber
also
wir
von
hatten
wegen
doch
das
die
Mordopfer.
Gleiche Situation. Wer war denn da 3 Monate in Haft, ist er doch gesteckt worden, obwohl er ja jemand getötet hatte. Wie war das denn? Das war doch der eine Soldat, oder? Dachte, warum hat er keine größere Strafe bekommen?
Kelly tötet Boomer und Kelly muss, glaube ich, erst irgendwie nur 3 Tage mal in den Knast, weil es wieder rausgelassen
Ja, genau, irgendwie so und wo ich noch dachte, okay, aber da wurde es, weil es halt nur eine Maschine war.
Ja.
Aber aber interessanter war und tatsächlich auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen, dass das Problem gar nicht ist, dass Sharon vielleicht überlaufen könnte, sondern das Problem ist, dass sie alle Informationen halt bei sich im Kopf hat und sie teilt es ja dann quasi automatisch mit dem Gesamtnetzwerk. Auch da ist mir übrigens noch nicht so klar, also offensichtlich können die ja bestimmte Dinge vom Gesamtnetzwerk weghalten, das haben wir bei Diana ja gesehen, aber ich dachte, wenn du quasi in diesem Zustand des Re-Uploads bist, dann teilst du sozusagen automatisch, was du gesammelt hast, aber offensichtlich ist es ja nicht der Fall, sonst würden ja alle dreien gleichzeitig auch wissen, was unsere Diana
da
halt
gibt's
weiß.
Da gibt es eine gewisse Unschärfe, da gebe ich dir recht. Man könnte,
und genau so mit Sharon auch, also offensichtlich muss sie da nicht teilen, sondern kann selbst entscheiden und Hilo vertraut ja und sagt, sie wird es definitiv nicht teilen. Das hat sie quasi mir auch zugesichert.
Genau, anscheinend haben die Zylonen, die humanoiden Zylonen, immer noch die Möglichkeit, ihr Wissen zurückzuhalten. Sonst könnte ja zum Beispiel auch Diana, also die drei, nicht immer wieder re-uploaden, ohne dass die anderen mitkriegen, dass sie sich ständig selber das Leben nimmt, sondern irgendjemand die anderen drei würden sagen, hey, Moment, du hast uns wieder erschossen gestern, was sollte das denn? genau. Aber das ist ja schon so. Da gibt es einfach eine Unschärfe, glaube ich, wie das definiert ist. Aber die Konfrontation Hilos durch Adama und Roslyn, vor allem immer Adama, der da sagt, du, die hat mir militärisches Wissen, das nimmt die mit, das ist einfach für uns eine akute Gefahr, wenn die das mit dem zylonischen Hive meint halt. Die ist natürlich real. Andererseits wird die so ein bisschen weggeschrieben, da gebe ich dir schon recht. Das ist,
ja, aber total logisch, aber da habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht.
Ja, das ist, ich finde, das ist ein legitimer Kritikpunkt. Der moralische Kritikpunkt, die moralische Kritik, die Rosalind übt, die ist wiederum nicht gerechtfertigt. Also hier ist wieder Rosalind, die schwankt immer extrem zwischen, oh, beste Präsidentin, wo gibt, und ach, ist sie furchtbar. Und das ist wieder eine dieser Rosalind ist furchtbar Episoden. wir sollten dazu sagen noch, ich habe das so, das ist auch Stichwort Unschärfe, die Nacherzählungsunschärfe, ich habe verschwiegen, dass Boomer, also die Boomer Sharon an Bord der Baystar, die eben Baby Hera, das kranke Baby Hera pflegt, sagt quasi, ihr kriegt das Baby nicht, ich nehme das Baby mit in den Tod und droht eben das Baby umzubringen, bevor eben Caprica 6 sie dann erschießt. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr gut, weil es tatsächlich wieder so eine Bedrohlichkeit zeigt, der Zylonen, auch des Boomer-Modells, das auf der Seite der Zylonen arbeitet, die man so ein bisschen vergessen kann, weil es alles doch so ein bisschen nett und hutschi-kutschi und die Zylonen verstehen sich auch nicht mehr so gut untereinander und guck mal hier, die Boomer, die tut ja auch alles dafür, dass das Baby, dass dem besser geht oder macht sich Sorgen. Und ich finde schon gut, dass wir diesen Moment haben, wo es wirklich akut bedrohlich wird, wo eben nochmal ganz klar gemacht wird, okay, wir vermenschlichen im weitesten Sinne die Zylonen mehr und mehr oder zeigen mehr einfach, blicken tiefer und tiefer in deren Gefühlswelt rein. Aber am Ende des Tages sind das immer noch die Bad Guys, sage ich jetzt mal.
Ja, und es ist aber auch verständlich von einem psychologischen Standpunkt aus, dass ja die Boomer auf dem Schiff, die sich dann ums Kind kümmern soll, die wird quasi gleichgesetzt mit Sharon, aber das ist sie ja nicht. Also sie hat ja die ganze Bindung an das Kind und so weiter, Schwangerschaft etc. hat sie ja alles gar nicht. Und wird dann da so in die Rolle der Nanny halt reingezwungen und hat dieses emotional etablierte Band zu dem Kind auch einfach nicht. Also ich finde das schon alles sehr verständlich und auch den Frust, den sie dann hat, weil man von ihr halt erwartet, die Mutter zu sein, die sie aber eigentlich nicht ist. Und das natürlich dann, und dieser Frust wird noch extrem dadurch hochgeschaukelt, dass ja dann Sharon ankommt und das Kind, das seit Wochen die ganze Zeit nur knatscht und schreit, was übrigens auch eine Folter an sich ist, glaube ich, wird ja dann sofort ruhig, als sie in den Armen von Sharon liegt. Und da finde ich auch sehr spannend, dass ja dann Six auch sagt, oh mein Gott, ihr seid, also Boomer und Sharon, ihr seid biologisch 100%ig identisch. Und trotzdem erkennt das Kind quasi Sharon als die Mutter.
Ja.
Also da muss vielleicht noch mehr unbewusst im Spiel sein, als nur, als
die Seele. Ja,
I don't know. Oder irgendwelche, dass da irgendwelche noch mythologischen Anbindungen sind oder was weiß ich. Ich meine, wir sind uns einig, dass das alles, also da müssen wir jetzt nicht, das Fass müssen wir nicht aufmachen, aber auch sehr problematisch, gerade auch wenn es um diese Beziehung, so wie Mutter-Kind-Beziehung und so weiter.
Ja, na klar.
Sehr, sehr problematisch alles, aber egal. Nichtsdestotrotz fand ich das aber schon einen ganz netten Touch. Und dann natürlich aber auch dieses, oh, sie hat einen ganz harten Bauch und ich muss sie rüberbringen und so weiter, aber auch wie sie dann Aid überzeugt und sagt, die ja sagt, das kannst du nicht machen und das Kind ist das Wichtigste für uns, etc., etc. Und als sie dann sagt, aber wenn ich das jetzt nicht tue, dann wird die erste der neuen Generation sterben. Und auch so dieses, und das ist ja dann so viel Gewicht, das auf diese Schultern von diesem Kind liegt, also die neue Generation TM, das ist ja das, was ja wonach ja gestrebt wird, auch von den Zylonen. Aber auch ein bisschen sehr wieder so ganz einfach, weil ich meine, hallo, einer von denen wird ja doch wohl mal das Kind angefasst und gemerkt haben, dass die einen harten Bauch hat. Nein, dafür muss Sharon extra auftauchen.
Ja,
weißt du?
Ich glaube, man kann sich da so ein bisschen mit raus argumentieren seitens der Showrunner oder AutorInnen, indem man sagt, ja, im Grunde ist ja Diana, also die drei, Lucy Lawless, so die stärkste Bindungsfigur für das Baby und die ist jetzt quasi zu dem Zeitpunkt der Story schon mehr oder weniger raus. Da haben wahrscheinlich schon die anderen Zylonen in ihrer Abwesenheit entschieden, okay, sobald die hier wieder aufschlägt, bringen wir die eh um oder sagen ihr Modell ein. Deswegen ist man da anscheinend auch nicht mehr so wahnsinnig empathisch.
Wie viel körperlichen Kontakt das Kind überhaupt hatte. Also wenn die so wenig angefasst wird, dass denen noch nicht mal auffällt, dass sie halt einfach... Ne? Ja, und aber das ist ja dann auch, also Gut für die kindliche Entwicklung kann das auch nicht sein, wenn du so wenig Körperkontakt hast. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also.
Ich finde das immer gut. Es zeugt ja von sehr viel Mitgefühl, Empathie deinerseits, dass du dir über sowas überhaupt Gedanken machst. Ich glaube, viele Menschen, die zum Beispiel vielleicht selber nie Kinder hatten oder überhaupt irgendwie keinen Bock haben, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, denken wahrscheinlich so: ja, muss wohl so sein bei Babys oder so, dass man denen vielleicht mal auf den Bauch fassen sollte. Aber ja.
Ja, oder dass man das automatisch, wenn man das Kind hochnimmt, würde man das merken. Ja, und offensichtlich wird die ja nicht so oft hochgenommen oder geschmust oder sowas auch immer. Nee. Aber das ist ja auch für die psychologische Entwicklung eines Kindes halt grundsätzlich wichtig. Und ich frage mich halt auch, wenn dieses Kind einfach bei den Zylonen, jetzt aktuell ist es ja nicht bei den Zylonen, aber weiterhin in der Obhut der Zylonen gewesen wäre, so gut sie es auch meinen, aber ob dieses Kind dann am Ende nicht völlig verkorkst da rausgekommen wäre, einfach weil halt so eine grundsätzliche körperliche Nähe halt gefehlt hätte.
Ja. Also, ich möchte ergänzen, aber das ist jetzt wirklich Kategorie Nitpicking, also kann man auch gerne überhören, die nächsten 20 Sekunden. Für ein anderthalbjähriges Kind, so alt müsste das Baby mittlerweile sein, ist das ein sehr, sehr, sehr kleines Baby. Also das ist immer noch tatsächlich dezidiert ein Baby und kein Kleinkind. Ja. Also das ist, ich hätte es eher so getippt auf 6 Monate oder so, als ich das Baby gesehen habe.
Ja.
Aber gut, das ist die Grenzen sind da fließend.
Da bin ich tatsächlich zu unerfahren. Aber
nee, wir haben das ja schon bei Caras Baby gesehen, wo wir auch gesagt haben, klar, ich meine, am Ende war es eh ein Scam. Also von daher ist es dann auch wurscht. Aber da haben wir auch schon gesagt, so, warte mal, wie alt ist das?
Das kann
das kann doch
aber
alles
es ist natürlich
auch
immer, man muss ja auch mit denen drehen können. Also das ist ja immer dann die große Frage. Ja, ich wiederhole mich nur, bei in Staffel 2 von The Pitt gab es ja auch ein Baby, Baby Jane Doe. Und das wurde gespielt von 14 Babys.
Ja.
Also nur mal, und das hatte wie viel Netto-Laufzeit vielleicht? Eine Stunde oder so, also so viel zu, wir drehen mit Babys, ja.
Wir haben darüber gesprochen, da half es zum Beispiel, wenn man The Pitt im wöchentlichen Abstand sah und das nicht binge, also ich habe es ja auch im wöchentlichen Abstand gesehen, weil dann fällt eben schon auf, dass es in jeder Folge ein anderes Baby ist. Wobei, ich glaube, bei The Pitt verschwindet das dann auch in der zweiten Staffel.
Aber ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Ja, also es ist ein Baby, es hat die gleichen Sachen an, es ist das gleiche Baby.
Ja, das ist schon richtig.
Aber du hast schon recht, natürlich.
Aber die Storyline an sich ist gut, sie schneidet eben auch viele Themen an, die ich eben spannend finde, so Suizid, assistierte Sterbehilfe, aber eben auch genetisch erzeugte Duplikate, Kopien, das, was du gerade ansprachst mit künstlichen Intelligenzen und Seele. Also man kann alles perfekt replizieren, aber hat es immer noch so die Seele, also auch wirklich so überweltliche Fragestellungen, die ja aufgeworfen werden. Aber alles so im Vorbeigehen, ohne jemals mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, ach guck mal hier, es ist nicht interessant, nicht smart, was wir hier gerade ausgesagt haben. Also tatsächlich dafür ist die Serie tatsächlich am besten. Und so cool ich das Kavums da auf dem Eigenplaneten fand, waren auch ein paar nette Effekte. Die besten Momente waren einfach hier die zwischenmenschlichen, ganz kleinen Szenen zwischen Caprica und Hilo und Sharon und der anderen Sharon, ja.
Absolut. Übrigens, hier fand ich auch sehr spannend. Ich verstehe, warum Caprica Six ja dann quasi Sharon geholfen hat, dass sie mit dem Kind wieder zurück auf die Battlestar kommt. Aber ich fand es überraschend, dass sie mitgekommen ist.
Ja.
Also weil theoretisch hätte sie, also wahrscheinlich, weil sie sich gedacht hat, wenn sie auf dem Schiff bleibt, wird sie die Todesstrafe sowieso bekommen oder sogar riskieren, dass sie geschelft wird sozusagen, weil die hat ja jetzt auch schon einiges an Revolutionen ausgeführt, aber es wird so auch ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen für Six und Diana, aber naja, aber auf jeden Fall, warum ist sie mitgeflogen? Also ist es
genau,
das?
Weil ihr Leben quasi, ihre Existenz quasi verwirkt ist. Und also sie nicht weiß, das ist um das was ihr genau als Strafe droht, wenn dann eben rauskommt, okay, hier, du hast Baby Hera entkommen lassen und eine Mitzelonin getötet. Aber ich habe ja vorhin schon mal versucht, da ein bisschen zu differenzieren zwischen dem, zwischen den Punkten, wo eben Caprica Six aufwiegelt und dem, was jetzt Diana gemacht hat, weil das, was Diana gemacht hat, das sind eben tatsächlich Verstöße gegen fundamentale religiöse Überzeugungen, wohingegen Caprica Six eben so eine ist, die schon immer wieder sagt so, nee, wir machen das anders, aber die eben niemals sagt, die sich niemals frevelhaft über göttliche Normen und Regeln äußert, ja.
Richtig, und sich an entscheidenden Stellen auch einfach diplomatisch
sinnvoll
dem Kollektiv unterordnet. Übrigens habe ich ganz kurz gedacht, und zwar, wir hatten ja dann die Szene, wo Six festgenommen wird. Zumindest schon mal nicht erschossen, aber also festgenommen.
Ja.
Und dann Schnitt und dann kam ja die Szene mit Diana in der Wanne quasi.
Ja.
Und ich habe wegen dieses Schnittes ungefähr eine halbe Sekunde lang gedacht, weil ich nur jemanden Blonden in der Wanne gesehen habe, dass sie Six erschossen haben und dass Six jetzt wiederbelebt wird. Und dann wurde mir aber natürlich schnell klar, als ich das gesehen habe, dass es nicht Six ist, sondern Diana. Ich habe nur jemanden Blonden in der Wanne gesehen.
Okay.
Und Six ist ja auch blond. Und dann dachte ich, oh, haben sie jetzt erschossen? Und dann so, ach nee, das war Diana.
Ich meine, davor kommt ehrlich gesagt doch der Dialog zwischen Hilo und Kara, aber na gut.
Ja, kann sein. Aber auf jeden Fall, das war so mein, dachte erst kurz, es wäre Six.
Du hast absolut recht. Mir geht das ja ähnlich, auch weil eben sowohl Lucy Lawless als auch Trisha Helfer beide sehr große, blonde, schlanke Frauen, also sie sind schon ähnlicher Typ, sage ich mal, ja, das stimmt schon. Und natürlich, wenn sie jede Menge Glibber da an den Haaren haben, das ist schwierig, ja.
Ja, ja. Das war's, oder?
Ich glaube, das
zurück,
war's.
Sharon zurück, Hilo glücklich.
Ja.
Ja, ich frage mich, ob Sharon dann jetzt durch so ein extra Debriefing gehen muss sozusagen, aber ja.
Ja, ich glaube auch, es gäbe, ich finde ja auch rundum gelungen, eben vor allem wegen der Hilo-Sharon-Storyline und weil wir eben auch ein paar gute Action-Beats haben und es passiert ein bisschen viel. Man könnte immer pro und wieder argumentieren, welche Folge braucht eigentlich mal so eine Extended-Fassung und welche nicht. Einige, die es bekommen haben, könnte man auch argumentieren, hätte man auch genauso gut in 45 Minuten erzählen können. Hier wiederum dachte ich mir häufiger, so ein bisschen mehr Luft zum Atmen wäre cool. Insbesondere so Momente, in denen ich eben merkte, die Dialoge werden ein bisschen so didaktisch und erzählen mir eigentlich, was ich wissen sollte, statt es mir einfach zu zeigen. Im Sinne hier Show, Don't Tell, wenn dann zum Beispiel sagt hier, irgendwie glaube ich, sich Sam und Hilo da hinter irgendeinem Hügel da verbergen vor den Centurions und sagen, wir müssen die Stellung halten, bis der Chief das und das macht. Und dann gibt es da doch dieses Telefonat mit Tyrell, so von wegen, mach dies, dann passiert das. Und dann dachte ich so, ja, ich wünschte, die Folge hätte dramaturgisch die Luft, damit ich mir das selber erschließen kann, aber na gut.
Übrigens,
aber hey.
Ja, eine kleine Sache noch, die ich irgendwie verdrängt hatte, aber das kam mir gerade noch, weil du es auch in den Notizen mit drin hattest. Und zwar, Bolter wird ja, also Diana betont ja nochmal Bolter gegenüber, he's the chosen one, also dass er der Auserwählte ist. Aber dann macht sie ja das, was der Auserwählte machen sollte, nämlich in diesen Tempel reingehen. Also, beziehungsweise in diesen, also die Final Five halt treffen. Und ich frage mich, warum sie dann nochmal so betont hat, dass er der Auserwählte ist. Und wenn er the chosen one ist, dann frage ich mich auch, chosen for what? Also was ist er dann? Ist er dann das Bindeglied zwischen Menschen und Zylonen?
Ja.
Ist er der Prophet, der, also, weil offensichtlich gibt es ja mehrere chosen one. Es gibt sie, es gibt vermeintlich Kara, es gibt Bolter. Bei Bolter frage ich mich, ob es mittlerweile nur so eine Behauptung einfach ist, das eigentlich gar nicht stimmt. Also ich fand es nur überraschend, dass sie das hier nochmal so betont hat. Also nach dem Motto, er hat dann vielleicht doch noch eine Rolle zu spielen.
Ja, ja. Und ja. Ich möchte nicht die Szene unterschlagen. Ich glaube, es ist Rosalind, die wieder mal in ihren alten Schriften liest, die sagt, hier von wegen der 13. Stamm, diese Supernova, die sie da abbilden in einem Tempel, die sei eine gewesen, die der 13. Stamm in einem anderen Sternnebel 13.000 Lichtjahre entfernt gesehen habe oder beobachtet habe.
Ja, dann ist
habe.
Es, das war ja das, gut, dann ist es ja weit genug weg, damit sie quasi das zwar sehen, aber nicht davon betroffen werden.
Aber dein grundsätzlicher Kritikpunkt oder die Fragen, die bleiben ja bestehen und haben auch ihre Gültigkeit, ehrlich gesagt. Das ist alles so ein bisschen.
Und ich fand aber cool den Vergleich, den dann Adama noch gebracht hatte. Ach, vielleicht war es einfach ein Verkehrsschild. Also nach dem Motto, die hinterlassen ja da so Brotgruben auf dem Weg, den sie gegangen sind. Die Sonde und all diese Geschichten. Und das ist so ein bisschen wie Hänsel und Gretel. Also sie folgen den Brotgruben hinterher. Ich frage mich aber vielleicht, ob sie, wenn sie am Ende auf den 13. Stamm tatsächlich treffen, ob sie dann auf eine komplett bevölkerte Erde treffen und dann einfach sagen, okay, das wird unser New Caprica, also wir lassen uns dann da nieder. Okay, gut. Also ganz viele Dinge. Aber ich fand die Folge, also ich fand, sie hatte wahnsinnig, du sagst es, sie war wahnsinnig vollgepackt mit verschiedenen Dingen. Sie hatte sehr, sehr viele Themen drin, sehr viele Fragen, die man stellen konnte. Also mir hat sie wirklich gut gefallen und auch die Action fand ich als Balance, als Gegengewicht zu diesem ganzen mythologischen Kram, der da aufgeworfen wird, fand ich eigentlich gut. Also es war für mich eine schöne Mischung. Es hat mir echt Spaß gemacht.
Sehr gut. Ich schicke schon mal vorweg, um zu konkret zu werden, die zweite Hälfte der dritten Staffel hat noch zwei, drei wirkliche Tiefpunkte auch zu bieten. Andererseits einen großen Höhepunkt oder einen großen Pluspunkt für mich hat sie, weil Bolter endlich von der Base da runter ist, die ich als tatsächlich einfach als Set und einfach als Umgebung.
Du meinst, er kann wieder Shenanigans und Manipulationen auf der Base treiben.
Ja, es ist, sagen wir mal so, also wenn man ihn zum 12. Mal da mit Diana und Six im Bett liegen sieht und da im Baderobe durch die Gänge, da dachte ich mir schon so, boah, jetzt ist Das ist jetzt reizt aber auch.
Ja. Aber jetzt ist ja Sex auch auf an, also an Bord der Galactica. Ja. Also habe ich Sex gesagt? Ich wollte sagen Six. Ja, weil ich wollte eigentlich sagen, Six ist auch an, also Balter ist auf der Galactica, Six ist auf der Galactica. Da steckt doch, da steht doch Sex nichts mehr entgegen. Ja. Also mein Gedanke war, ja, aber
und Herr Six taucht auch mal wieder auf hier in dieser Folge, muss man dazu sagen. Ganz kurz.
Ja, und ich meine, natürlich sind beide jetzt erstmal in Gefangenschaft und ja.
Wir sind weiter gespannt. Hört uns zu. Wir sehen uns nächste Woche. Ach Gott, wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der Episode Zuckerbrot und Peitsche zu Deutsch. Das ist ein Titel, den man, glaube ich, nicht so eins zu eins Englisch übertragen kann. Da heißt nämlich die Episode Taking a Break from All Your Worries. Aber ja, Zuckerbrot und Peitsche dann nächste Woche.
Ja, Folge 13. Dann bin ich gespannt. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Genau. Bye, bye.
Tschüss.
The decision wasn't easy, but the conclusion was inevitable. Your model is fundamentally flawed.
No. It's not a flaw to question our purpose, is it? To wonder who programmed us the way we think and why?
Well, that's the problem right there. The messianic conviction that you're on a special mission to enlighten us. Look at the damage it's caused.
I would do it all again.
Yes, we know. That's why we've decided to box your entire line. Your consciousness, memory, every thought your model ever had. Going into cold storage. Indefinitely.
One must die to know the truth. There are five other Cylons, brother. I saw them. One day you're going to see them too. One day.